Als ausgebildeter Moderator kann ich sagen, dass heute der 23. Oktober 17.44 Uhr ist. Wir haben Sonntag, wir haben lange nicht mehr Sonntag aufgenommen. Das Wetter ist ein bisschen dunkel. Ein paar Wolken sehe ich. Ist bestimmt auch nass, ich sehe es gerade nicht. Ich hatte wieder so einen klassischen Sonntag, wo ich einfach nur am Schreibtisch und in der Wohnung war. Ich wollte gleich nach dem Podcast noch spazieren gehen und dann kann ich euch das nachliefern, wie das Wetter ist. Ich weiß es nicht, so ist das hier drin. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab, Willi?
Herr Pelzer, wo waren Sie gestern zwischen 20 Uhr und 1.30 Uhr in der Nacht? Und wer kann das bezeugen?
Gut, dass Sie fragen. Da, wo ich mich am wohlsten fühle, auf einer Bühne. Naja, wie angekündigt, hatten wir gestern unseren 125-jährigen Sieglerer Turnverein Geburtstag. Und es war wirklich super witzig. Also es ist eine gute Geschichte, die man erzählen kann, weil ich kam da um 17.30 Uhr hin, also es, um 18.30 Uhr ist Einlass und ich dachte mir schon so, okay, zum Aufbauen helfen oder sonst ein bisschen Vorbereitung. Und ab 17 Uhr sollten Leute da sein, so zum Aufbauen und so. Ich kam 17.30 Uhr, die Tür war zu, mit einem Schild dran. Ah, sorry, Schlüssel vergessen. Ich muss nochmal zu Köln und zur Stadt fahren. Stand ich davor und war so, ja gut, okay, dann warte ich mal kurz. Kam aber sofort jemand, es war relativ schnell. Dann war ich aber trotzdem erstmal der Einzige da vom Verein. Und dann kamen aber relativ schnell die Leute. Und dann hat man gemerkt, wir waren dann zu dritt. Und dann war so, ja, der ist eigentlich organisiert, der kommt so in einer Stunde und wie müsste man das machen? Und dann hat man die ganze Zeit nur so kleine Baustellen aufploppen sehen, wo man gemerkt hat, die Organisation hätte besser sein können. So, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, dass es echt krass ist. Also ich würde mir sowas nie zutrauen, sowas zu planen, aber ich würde es mir auch nie alleine vornehmen. Ich glaube, der es geplant hat, hat wohl so ein bisschen das an sich gerissen, ist das falsche Wort, aber hat so gesagt, nee, ich mach das und lasst mich mal in Ruhe, helft mir mal nicht so ungefähr. Und ich glaube, so eine große Veranstaltung, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, lass es 250 sein oder so vielleicht, 200, nee, ist zu viel, 200, 200 glaube ich, vielleicht. Würde ich mir halt nie zutrauen, das irgendwie alleine zu planen, aber anscheinend machen das Menschen vielleicht manchmal. Und naja, was man alles denken muss, so mit Catering, dann hatten wir irgendwie so neu gekaufte Weingläser, die haben aber nicht in die Spülmaschine da gepasst. Das heißt, dann musste ich schnell noch mit zwei anderen, die dann irgendwie dann noch zum Glück ein bisschen früher da waren, erstmal die Etiketten abpiddeln, so, weil noch unten ein Schild dran war, noch um Glas, und dann mussten wir die unten per Hand spülen. Oder was weiß ich, sowas wie, die hatten halt irgendwie vorbereitet, so, dass jeder vom Verein so 15 Chips bekommt. Und das gilt dann irgendwie ein Chip ist 1 Euro.
Okay.
Und dann hast du so ein bisschen Freiverzehr quasi abends. Und wenn du mehr willst, musst du halt bezahlen. Aber nirgendwo stand der Wert dieses Chips. Das heißt, da stand da auf so einer Liste so, Cola 1,50 Euro. Und dann war so, ja, aber wie viele Chips sind das? Ist dann ein Chip 1 Euro? Generell ein 1,50 Euro Betrag war so, wenn wir diese Chips haben, was passiert mit diesen Chips bei 1,50 Euro? Und so. Also es gab so Sachen, wo man so, wenn man von außen da reinkommt, auf den ersten Blick sieht, irgendwas ist hier komisch. Aber ich glaube, wenn man halt so in der Planung ist und so viele Sachen koordinieren will, dann wird man, glaube ich, blind dafür. Das meine ich. Also es ist ja wie, wenn ich irgendwie Unterricht plane und auf einmal in meiner Präsentation auf einmal so ein ganz komischer Fehler ist, wo man denkt so, oh ja, ich saß da gestern 3 Stunden dran, aber das habe ich einfach irgendwann nicht mehr gesehen. Und das hat man gemerkt, dass davon einige Dinge da waren, wo man denkt, ja, lasst noch 2, 3 Leute drüber gucken und dann fällt das auf und dann kann man das irgendwie deichseln. Ich glaube, da merkt man halt immer, dass alles, was mit diesem Verein oder mit Vereinen zu tun hat, einfach Ehrenamt ist und einfach freiwillig ist, ne? Und ich glaube, wenn du jetzt jemandem sagst, so, das ist dein Job, du hast jetzt irgendwie eine Woche Zeit, organisier da irgendwas, du kriegst das Geld, weil das ist deine Arbeitszeit oder whatever, dann passiert sowas quasi nicht. Aber da man halt immer sagt, ja, okay, der ist jetzt Rentner, der es geplant hat, aber der hat ja auch Dinge zu tun, oder? Ja. Rentner haben ja auch Dinge, glaube ich. Nein, Quatsch. Aber der hat ja auch irgendwie Tagesablauf und muss dann immer das dann irgendwie dazwischen schieben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Problem, wenn du dann auch mit so vielen Leuten koordinieren musst, mit Catering, mit dem, der die Halle vermietet, mit den Helfern, mit die die Getränke ausschenken, irgendwie so. Ja, ich glaube, das ist einfach nicht leicht für eine Person. Und deswegen war es so ein bisschen Chaos am Anfang, aber hat sich dann ganz gut gelegt erstmal. Und dann war es halt so, ich muss mir vorstellen, ein kleiner Spoiler, so der oder Vorgriff, der Altersschnitt dieses Abends war wahrscheinlich, also ich möchte niemandem Unrecht tun, aber es ist schon über 65 gewesen wahrscheinlich. Also ich würde sagen, über 85% der Leute waren über 65, glaube ich. Dann gab es so eine Fraktion von Leuten, die waren so, sag ich mal, zwischen 40 und 60. Mhm, und dann gab es 10, die waren unter 35, glaube ich, so grob. Das waren die leichten Läden. Und ich weiß nicht, ob das eine Eigenschaft von Menschen in diesem Altersspektrum vielleicht ist, aber es war halt irgendwie, also ich bin ja auch immer sehr früh, aber auf einmal standen so um 18:30 war Einlass und um 18 Uhr standen auf einmal Leute so in dieser Halle, waren so, ja, ich bin jetzt einfach mal hier reinkommen, wo sitze ich denn? Was kann ich jetzt, also ich setze mich da einfach mal hin. Ja. Das waren noch die Netten und manche waren auch einfach so, die saßen auf einmal da und haben grimmig so geguckt und saßen dann da so und man dachte so, haben wir einen Einlass, der irgendwie kontrolliert wird, wird irgendwas gemacht oder so. War witzig, da musste man denen wieder erklären, ach ja, können Sie noch mal nach unten, weil da werden auch die Chips verteilt, da müssen Sie sich anmelden und so weiter und so fort. Das war ganz witzig. Und das war so mein erster Eindruck, als ich da hinkam, so, oh Gott, Chaos und oh Gott, grummelige Menschen. Also das hat sich wirklich ein bisschen angefühlt, was ich dir damals mal von der Mitgliederversammlung erzählt habe, weißt du, wo immer Leute nur sitzen, um so ein bisschen rumzumöppern und dann da so, weil man könnte ja eigentlich denken, das habe ich zumindest vorne gedacht, so 125 Jahre Geburtstag, da kommen so ganz viele alte Weggefährten zusammen, die sich lange nicht gesehen haben oder sich immer wieder sehen und einfach Freundschaften und alle sind happy und man ist so irgendwie nett. Die Stimmung herrschte am Anfang auf jeden Fall nicht so. Das war ganz komisch. Irgendwie, es waren sehr viele grummelige Menschen, würde ich sagen. So als, also zumindest mit der Ausstrahlung. Die waren bestimmt nicht grummelig, aber es wirkte nach außen ein bisschen so. Und ja, das war so der erste Eindruck. Und ja, dann kam irgendwann so mein Leichtathlet und dann war es total nett, dass die dann da waren. Ich war dann ein bisschen, aber ich war hypernervös. Ich muss noch dazu sagen, also hypernervös übertrieben. Nee, ich war nicht so nervös wie bei der Trauzeugenrede zum Beispiel, weil ich wusste, okay, die Moderation da, das sind so 4 Blöcke, die ich mache quasi, oder 5, glaube ich, so Zwischenansagen quasi, und das war okay, und den Rest hat quasi der es organisiert gemacht, weil er es gerne machen wollte. Und ich habe mir vorher aber hier tatsächlich das erste Mal im Leben, weil ich jetzt bei dieser Trauzeugenrede, ne, Reality Check, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, habe ich ja gelernt, es macht schon Ding, sich Dinge aufzuschreiben. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen was vorgeschrieben und dann wirklich so auf so kleine Kartei, also ich hatte noch so Metaplan-Karten, habe es ausgedruckt, habe das da so draufgeklebt, wirklich mit so einem Prittstift, habe dann so das da draufgeklebt, dass ich so ein bisschen Moderationskarten quasi habe, weil ich dachte, wenn das Moderatoren so machen, die heißen Moderationskarten, mache ich mir das auch. Und das war voll gut. Das war voll praktisch. Würde ich mir immer wieder so mitnehmen irgendwie, auch wenn man die halt kaum braucht, aber einfach für zwischendurch mal drauf gucken, was kommt als nächstes. Gerade wenn es um Namen geht. Ich musste dann irgendwie Katharina Gebauer ansagen, die irgendeine Politikerin aus Troisdorf, glaube ich, ist. Ja, ja. Und dann habe ich nämlich so gesagt, ist es wichtig, ob man sagt, irgendwie CDU-Landesmitglied irgendwas? Oder muss man sagen, Landesmitglied der Fraktion und CDU-Mitglied? Und es ist wichtig, dass man das mit dem und sagt, weil das irgendwie Unterschiede sind. Ich habe keine Ahnung. Deswegen war es gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe.
Good to know.
So, das war zum Groben. So, und dann saßen da ganz viele Menschen in diesem Raum. Und der erste Part, ich war quasi so, nach einer Stunde war ich dran. Davor war erst so eine halbe Stunde so ein geiler Trompeter mit so einer Lasershow. Das war sehr witzig, weil er so erstmal angefangen hat mit so Trompetensachen wie Ein Stern und so schlagermäßig so ein bisschen und so. Wir waren so, okay, wir wissen, was wir heute Abend hier erwarten können.
Das Publikum erstmal so, warte, Heinz, wo ist das Hörgerät? Warte, ja. Erstmal so, warte, ja, okay, wir sind jetzt bereit, wir hören jetzt alle was, let's go.
Ein bisschen so. Und das Witzige war aber, dass wir mit den jungen Leuten quasi dann noch am meisten Stimmung versucht haben zu machen, weil wir so dachten, ey, es kann nicht sein, dass jetzt hier nichts passiert und dann so mitklatschen und keine Ahnung. Das war irgendwie ganz, am Anfang dachte man so, oje, oje. Und dann dachte man so, aber eigentlich ist es ganz nett. Also er hat das eigentlich ganz cool gemacht. Nur das Publikum war halt nicht so richtig dankbar, ne? Also es war halt wirklich so, nach diesem Auftritt ist dann auch so eine ältere Dame zum DJ hingelaufen und war so,
Entschuldigung, ich hatte letztens eine Augen-OP und diese ganzen Lichter hier, das geht nicht, dann muss ich den Raum verlassen.
Und er war so, also er war ein ziemlich cooler Typ, der DJ, und er war so, ja, dann gehen Sie halt. Weil der hatte ja, dem ist das ja völlig scheißegal. Und dann hat er aber dann irgendwie das so ein bisschen noch umgestellt und so. Und er meinte so, ja, das ist schlecht, weil das wird den ganzen Abend jetzt hier Licht sein und so. Also so, da hat man so gemerkt, okay, wie ist so die Erwartungshaltung und was passiert da so eigentlich? Und genau, und danach kam dann irgendwie die Ansage von dem, der es quasi geplant hat, für die kleine Tanzgruppe. Und dann war für mich schon klar, okay, hiernach bin ich dann quasi dran. Ich so ready mit meinen Kärtchen, so gehe ich so hinter die Bühne, zieh so, habe ich dir ja schon geschrieben, ich habe mir extra vorher so ein bisschen, also Mini-Gedanken gemacht, weil ich dachte, okay, irgendwas Cooles vielleicht kann man machen. Und dann habe ich mir meine drei Jacken quasi, Trainingsjacken mitgenommen über die Zeit der Leichtathletik, so nach dem Motto, eine von ganz früher, die wir mal aus irgendeiner Kiste ausgemottet haben, von vor 25 Jahren oder 30 Jahren. Eine aus dieser LAZ-Puma-Zeit, wo ich damals angefangen habe und jetzt einmal die neueste. Und habe dann so die neueste angezogen und dachte so, okay, jetzt gleich bin ich ready. Und dann kam schon wieder zwei, dreimal quasi Leute vom Verein, die so meinten, Max, übrigens, also, du musst gleich mal nochmal sagen, dass die Leute jetzt essen dürfen, dass das Buffet eröffnet ist. Ich war so, ich sag jetzt gleich eine Tanzgruppe an, vorher sage ich, dass die essen gehen sollen, dann stehen doch alle auf und gehen essen. Ja, ja, aber wir haben das vergessen, vorher zu sagen. Und dann war ich so, ja, das ist doch super scheiße. Und dann bin ich zu der Gruppe so hingegangen und meinte, also zu denen, die tanzen, war so, ey, sorry, man muss nicht sagen, weil es war klar, es kommt jetzt eine Stunde, kommt jetzt quasi Programm auf der Bühne, ja, wo es immer kacke wäre, wenn wir zum Essen gehen. Das heißt, wenn ich es da nicht sage, essen die Leute erst um 21:30. Und so funktioniert es halt nicht. Das heißt, es musste gesagt werden. Und die meinten dann so, ja, es ist kein Problem. Je weniger Zugucken, desto besser. So was, das ich auch sagen würde wahrscheinlich. Also, weil die halt auch nervös waren. Ein bisschen. Waren halt total cool. Aber es war schon ein bisschen undankbar, ist schon uncool. Obwohl die Leute, die da halt dann beim Essen anstanden, also man konnte das quasi sehen. Das heißt, man hat gesehen, die waren schon aufmerksam. Aber es ist natürlich trotzdem nicht das coolste Bild irgendwie. Aber man war eh so geblendet auf der Bühne, man hat nichts im Publikum gesehen. Okay. So gar nichts. So ein klassisches Bühnenerlebnis. Ja, jedenfalls suchte ich den erstmal, genau, dann war ich so, ja, und mir wurde gerade gesagt, ne, also so herzlich willkommen, danke, schön, dass Sie da sind, so ungefähr. Und mir wurde gerade übrigens nochmal gesagt, dass Sie sich bitte von rechts am Essen anstellen können jetzt können die Mägen gefüllt werden, bla, bli, blub, so.
Ja, ja.
Und dann kam mir nochmal so, nein, nein, von links. Und ich war so, ja, okay, ich habe gerade gehört, doch von links anstellen, so. Weißt du, wo man so denkt, ey Leute, ich sitze den ganzen Tag da, plane Unterricht und lerne nebenbei so ein bisschen meine Sachen auswendig, dass es hier einigermaßen cool läuft. Und dann kommt spontan, okay, jetzt Essen anstellen. Und dann kommt, und dann wird auch noch gesagt, ja, von rechts anstellen, ganz wichtig, von rechts anstellen. Und dann wird noch mal währenddessen gesagt, nein, nein, von links. Ich denke mir so, also an mir liegt es nicht, Freunde. Also es ist halt kein Problem. Also weißt du, Publikum stört das irgendwie. Aber ich war so, okay, ich bin in der Zone. Und dann kommen auf einmal so viele Randerscheinungen, die vielleicht sogar gar nicht im Endeffekt so schlecht sind, weil dadurch wird es halt einfach lockerer, weil man dann so weiß, okay, jetzt ist eh egal, ich habe jetzt nicht irgendwie meinen Text im Kopf oder whatever, sondern jetzt sind halt spontane Sachen. Genau, dann habe ich einfach die Line-Dance-Gruppe angesagt. Ich habe mir immer versucht, zu diesen drei, vier Sachen irgendwie so ein bisschen was im Kopf zu haben. Dann habe ich gesagt, ja, da war meine Mom auch schon dabei und ich habe nur Gutes gehört. Deswegen kann ich quasi wie aus erster Hand sagen, dass es irgendwie eine coole Gruppe ist und deswegen jetzt viel Spaß mit Line-Dance. Und nachdem wir dann fertig waren, war dann quasi eine Rede von vom Hip-Hopper von Biene.
Ja, ja.
Tatsächlich. Ja. Und der hat so über 125 Jahre STV was gesagt. Und das heißt, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, was habe ich da gesagt? Ach genau, da habe ich irgendwie so ein bisschen schnulzig gesagt quasi, dass ja ich jetzt auch quasi schon 17 Jahre hier Teil des STV sein kann und so oder bin und man ja da sowas wie so eine zweite Familie findet und ne, da hinten sitzen meine quasi mit den Leichtathleten und die waren dann so, sind aufgestanden und war so richtig witzig. Also wir haben da so ein bisschen für Stimmung gesorgt quasi. Das war echt ganz lustig. Und dass Fritz jetzt ein bisschen was zu erzählen wird, was so in der Zeit passiert ist. Und dann habe ich noch irgendwie gesagt, keine Ahnung, dass ich mal lerne, was vor meiner Zeit war und ihr in euren Erinnerungen schwelgen könnt. Da dachte ich mir erst kurz, das ist vielleicht ein bisschen gemein, Mann, weil die ja auch nicht 100 Jahre alt sind. Aber ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. So, und genau, da war es ein bisschen doof. Also die Leute waren so laut. Also ich habe schon bei meiner Moderation gemerkt, dass einfach keine Sau zuhört. Aber ich war halt so, ja, ist halt egal. Es geht halt nicht um mich hier, sondern die sollen halt sich unterhalten und gut ist. Aber wenn man sich halt so viel Mühe gibt, wie jetzt der Fritz für diese Rede, und er hat wirklich, glaube ich, 7 Seiten da Rede geschrieben über die verschiedenen Jahre und Jahrzehnte, ne, und so. Und das Problem ist, er konnte nicht so richtig verbergen, dass es ihn hart abfuckt. Weißt du, er hat dann immer so Pausen, so genervte Pausen gemacht, so, ja, so macht das irgendwie keinen Sinn. Und hat dann immer, und dann hat dann so weitergemacht, weil natürlich kriegst du 200 Leute nicht gebändigt, also die werden dann nicht sagen, ah ja, okay, jetzt, sondern die Leute,
die halt scheiße sind. Beschäftigt waren oder
die einfach nee, tatsächlich, die, Rede. Die haben einfach nur gequatscht. Also das war nicht Essen, das war einfach, die haben gequatscht so. Und hatten wahrscheinlich kein Interesse an irgendwas, keine Ahnung. Oder, ja, ich kann es dir nicht genau sagen.
Okay.
Aber da habe ich nochmal so für mich auf jeden Fall auch gelernt, ich glaube, das habe ich intuitiv quasi schon gemacht, aber ich glaube, ich habe dann drüber nachgedacht, Und du kannst, glaube ich, gegen so ein Publikum nur verlieren. Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich am Publikum so aufzureiben. So. Also das hat er jetzt nicht in der Extremform, aber so 5-6 Mal hatte man so Momente, wo er dachte, oh Mann, der arme Kerl, der ist so, das tut ihm so weh und ist so genervt und keine Ahnung was. Mm, mm. Ich glaube, man muss das einfach irgendwie, man muss sich denken, hey, die Bock haben, hören zu, die anderen hören halt nicht zu. Aber ich glaube, du kannst das sonst wird es halt doof für die zuhören. Das ist so wie im Unterricht, wenn du halt auf einmal alle beleidigst, weil sie keine Hausaufgaben gemacht haben, aber die sie nicht gemacht haben, interessiert es eh nicht. Und die es gemacht haben, denken sich so, ja, ich hab sie doch. Ja, was willst du so? Und danach, das war dann so ein bisschen teilspontan, weil ich muss sagen, ich habe dann so die Stunde davor schon so überlegt, okay, also irgendwas muss, also es ist echt ganz schön dröge so. Also die Tanzauftritte waren super cool und so, aber das Publikum, wie gesagt, man dachte so, okay, die haben Bock auf gar nichts und es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Und dann dachte ich, kam immer mehr so in die Stimmung von, es ist alles scheißegal. So, ne? Die Leichtathleten hinten, wir haben Spaß, es ist cool. Du hast hier du hast jetzt hier am Anfang noch versucht, irgendwie den Arsch zu retten, indem du halt irgendwie mit aufgebaut hast. Was soll dir passieren? Ist alles egal. Und dann war ich so, ja, okay, passt das nicht eigentlich, wenn dann Fritz irgendwas über die 125 Jahre STV erzählt und dann über die Gruppen redet und so. Und hat er irgendwie gesagt, ja, und Skateboarden gab's und so. Und dann bin ich rausgegangen, hab so gesagt, aber eine Gruppe hat der Fritz noch vergessen. Dann habe ich das Mikrofon so weggelegt und dann habe ich so kurz Handschritt gemacht, ein bisschen Downrock gemacht und habe dann so ein bisschen, also das waren ungefähr 50 Sekunden, nicht länger, nichts besonders Cooles. Und bin dann so aufgestanden wieder zum Mikro und dann, das war schon ganz cool, weil du hast gemerkt, es war ein bisschen leise und es war ein bisschen Applaus. Und dann war ich so, oh Gott, das war das Unangenehmste, was ich hier gemacht habe, aber es war auch ganz cool. Dann habe ich Mikrofon gemacht, ja, die Breakdance-Gruppe gab es übrigens auch noch, ist nicht mehr so viel hängen geblieben, aber die ist ein bisschen unrühmlich zu Ende gegangen. Keiner weiß so richtig, was mit ihr am Ende passiert ist. Und hab dann quasi so übergeleitet zur nächsten Gruppe, wo wir ja Teil waren, zur Abteilung Fitness und Dance. Das waren wir ja damals quasi auch. Mhm. Und dass die heutzutage die Bühnen rocken und so weiter und so fort. Und das die Mama vom Benedikt, vom Bene aus unserer Stufe. Die leitet das.
Ja.
Und die ist super cool. Und das war ja total cool. Die haben Aerobic gemacht. Und das dann bin ich so vor der Bühne gegangen und war erstmal so, okay. Das war verrückt.
Ist das gerade passiert? Habe ich das gerade gemacht? Ist das gerade passiert?
Ja. Und dann war ich so, gut, dass sich morgen da keiner mal dran erinnern kann.
Weil sie alle die haben sich nach 10 Minuten schon nicht mehr dran erinnert. Wo sind wir eigentlich? Wer bin ich? Ich muss schlafen.
Nein, also das ist gemein. Also an dem Punkt war die Stimmung wirklich auch ganz nett. Also sie war wirklich besser und nachher kamen total viele nette Leute und waren so, hey, wer seid ihr eigentlich? Und dann so eine ganz süße Omi kam dann irgendwann und war dann so, welche Gruppe seid ihr eigentlich? Da dachte ich mir so, wie häufig habe ich heute betont, dass ich Teil der Leichtathleten bin? Aber wir sind die Leichtathleten. Ah, ja, wir sind die Alten.
Habe ich dir gesagt, ich so, das dauert süß. Keine 10 Minuten. Restart.
Aber es war also total lieb. Also man hatte gemerkt, weil man könnte auch, glaube ich, den Eindruck haben, dass wir halt so ein bisschen die jungen Asis da waren, so in irgendeiner Form, aber eigentlich alles in nett, aber halt in so ein bisschen laut und ein bisschen da.
Ja.
Was, glaube ich, wie gesagt, insgesamt für die Veranstaltung ganz gut war. Aber ich mir auch hätte vorstellen können, dass das halt viele von den Leuten so denken, was machen die denn? Aber ich glaube, das fanden alle, also waren alle sehr froh darüber, dass ein bisschen junges Blut da war und dass das irgendwie ganz nett war. Genau, und dann musste ich noch, habe ich noch die Politikerin angesagt und noch ein Ehrenmitglied, die schon 50 Jahre Mitglied ist, die ein paar Sachen gesagt hat. Und danach kam noch so ein Comedian.
Wer?
So ein Kabarettist, ich habe den Namen nicht im Kopf. Weiß nicht, aber so ein bisschen so ein Troisdorfer Größe, aber, oder Bonn, oder also Raum, Rhein-Sieg-Kreis Größe, der aber auch irgendwie in Österreich, Schweiz auftritt. Also ich glaube nicht zu klein. Er hat mir hinter der Bühne auch erzählt, dass er bei Nita nur mal im Vorprogramm war und so. Und ich habe nachher bei seinem Programm gemerkt, warum. Das Programm an sich war eigentlich total in Ordnung, fand ich. Hat so ein bisschen alte Leute ausgelegt, hat man halt gemerkt so. Aber man muss ja auch die Zielgruppe irgendwie anspielen. Und war irgendwie total nett. Und dann gab es aber irgendwie noch so ein bisschen Zugabe. Und dann hat man gemerkt, oh, jetzt wird es so ein bisschen schwierig. Weil dann ging es auf einmal mit, und Corona, und die Masken. Und dann hat er so ein Bild vorbereitet irgendwie mit so, wo man so vergleicht, das Baustellenschild und das Spielstraßenschild, so, ja, die weißen Kinder dürfen spielen und der Schwarze muss arbeiten und so. Und dann irgendwie, wo man so gleich, es ist so, wo man so aus der jüngeren Generation denkt man so, nicht darf man das, aber wo man denkt so, oh, das ist, fühlt sich unangenehm an, wir sind so ganz knapp an der Grenze zu, es wird ganz schwierig, aber er hat sich immer noch so im Bereich gehalten, aber man hat die ganze Zeit so diese unangenehme Gänsehaut gedacht am Ende, wo man dachte, bitte drifte nicht ab, bitte, bitte, komm, sag jetzt nicht irgendwas, was alles kaputt macht, was du gerade davor gemacht hast.
Du hättest ihn auch von der Bühne getackelt, wenn es passiert wäre.
Absolut.
Von der Seite. Bam.
Absolut, absolut. Nee, aber ich habe mich auch total nett davor unterhalten, das war eigentlich total netter Kerl. Wir hatten nur gesagt, am Ende ein bisschen Angst. Ja, und danach war dann die nächsten 2 Stunden der Dancefloor eröffnet und Isa und so dabei war von den Leichtathleten, die natürlich total tanzaffin sind. Sind wir dann so selbstbewusst da so vorne vor die Bühne gegangen und waren so ready und dann kam irgendwie erstmal 7 Lieder härtester Schlager. Geil. Natürlich wieder Zielgruppen angepasst, dann haben wir uns auch mal so hingesetzt.
Ja,
und dann kam aber dann irgendwann so 90er Disco-Musik und dann waren wir bis irgendwie, keine Ahnung, dann 12 bis Ende war da auf der Tanzfläche und es war irgendwie ein witziger Abend, weil ich dann zwischendurch echt so dachte, oh, die armen Leichtathleten, die ich hier quasi hingelotst habe und die das hier gerade, also man selber weiß ja immer so, ich kann das ja alles mit Humor nehmen, ich find's witzig, ne, man sieht dann hier Jo und so, ne, Timo war da und so, ich kann für mich immer die Eindrücke rausfiltern, die ich einfach witzig an so einem Abend finde und schön und so, die mich total freuen und kann das andere sehr gut ausblenden. Nur ich weiß, dass diese Eigenschaften nicht alle Menschen haben und dass man dann halt dann im Zweifel auch einfach da rumsitzt und sich denkt, was passiert hier eigentlich? Vor allem für so jüngere, also neuere Mitglieder im Verein. Eine war auch dabei, aber die war auch cool. Die hatte irgendwie auch ein bisschen Spaß und ich glaube, es hat zwischendurch halt so ein bisschen Längen, aber am Ende hatten wir irgendwie alle einen richtig guten Abend und es war total nett zusammen. Und ich musste dann aus meinem Kopf mal so rausbringen, dass ich so dachte, so die 16-, 17-Jährigen Samstagabend, die haben bestimmt eigentlich Besseres zu tun, als das zu erleben, was ich gerade erzählt habe. Aber irgendwie war es am Ende dann doch ganz cool. Und dann kam nur noch vor dieser Party kamen quasi nur noch so Ehrungen, was eigentlich ganz süß war, weil ich da nicht so mit gerechnet habe, aber es wurde einfach, jeder Abteilungsleiter hat quasi so eine kleine Ehrung bekommen, was wieder mal witzig war, wo man so denkt so, also mich schon das überhaupt nicht, aber für die Leute um mich rum war es natürlich ein großer Skandal, so, die haben deinen Namen nicht mal richtig geschrieben, boah, wie wenig Mühe kann man sich geben und so, wo ich dachte, ja, so eine Liste mal falsch weitergegeben, ist halt dann so, ist ja irgendwie wurscht, macht mir jetzt irgendwie nichts aus, aber ich habe da kein Ego, weil mir das, ist natürlich total nett, also mich hat das total, mich hat die Geste an sich total gefreut, was dann nachher bei rumkommt, ist ja völlig wurscht so und deswegen fand ich es da nicht so schlimm, aber es gab einen witzigen Gesprächsstoff, weil der Tulli, der Basketball-Abteilungsleiter, der ist halt mit Vornamen Anastasios und wir wurden dann so auf die Bühne gerufen und er guckt so bei sich drauf so, hey, die haben sogar mal meinen Namen richtig geschrieben, aber deinen nicht. Und dann standen wir so auf der Bühne, ich war so, ach, wie witzig. Ja. Und dann, das war ganz lustig. Ja, und ich glaube, es wird noch ein paar witzige Bilder von diesem Abend geben, weil auch ein Fotograf da war und so weiter und so fort. Da kann ich dir mal lustige Bilder irgendwann schicken. Weil es hat einfach Spaß gemacht, dass man da authentisch sein konnte, unseriös und es trotzdem funktioniert hat irgendwie so. Ne? Aber habe ich mir nicht anders vorgestellt. Aber es ist trotzdem mal wieder schön, da den Reality-Check zu haben und zu sehen, okay, es funktioniert. Sei halt authentisch, mach das, was du kannst, was du willst. Und
mach zu schnell Breakdance, weil das ist
macht
super Breakdance. Authentisch.
Selbstverständlich, das ist das, was ich jeden Tag mache.
Genau. Das war der Moment, dafür hast du die ganzen Jahre trainiert.
Exakt, dafür habe ich immer versucht, dich zu beobachten damals und zu lernen, wie macht man das, wie kann man so cool sein.
Deswegen hast du damals auch beim Klettern nie aufgegeben, Handstand zu üben, weil du wusstest, es wird der Moment kommen.
Irgendwann ist er da. Irgendwann ist er da, absolut. aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also diese Moderationskram hat wirklich, war richtig witzig, hat irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn ich brauche das einfach nicht, weil ich merke, dass mich das einfach wirklich, also 3 Tage davor, ich mache mir halt Gedanken darüber, weil ich habe da viel über mich und über das Ganze so nachgedacht und habe wieder festgestellt, um da jetzt mal von diesem Abend so ein bisschen wegzukommen und ein bisschen eine Ebene höher zu gehen, dass ich so merke, weil ja dann die Leute natürlich immer sagen, ja, ist doch wie von der Schulklasse, du bist doch Lehrer und so. Wo ich denke, ja, es macht für mich einen Unterschied, weil in so einer Klasse, da stellst du so dein Klima her und du weißt, okay, die Leute kennen dich und du weißt, was passiert und so weiter und so fort. Aber ich finde, wenn man vor Leuten auf einer Bühne ist und zum Beispiel so jetzt die Moderation macht, die Leute kennen ja die Geschichte nicht, die wissen nicht, wie spontan ist das? Was für ein Hickhack war das davor? Und wenn man dann so ein bisschen unseriöserer Typ ist wie ich, dann habe ich eigentlich keinen Bock, dieses Klischee zu bedienen, dass die nachher halt sagen, ja, was war denn das für ein Hampelmann? Irgendwie, der konnte sich aber schon mal ein bisschen vorbereiten und so und so. Und ich habe sowas von gar keinen Bock, dieses Klischee zu bedienen. Ob es da auf so einer Bühne ist oder eben im Lehrerkontext nach dem Motto, ach, das ist doch der nette Max, der kann doch, der verschenkt doch bestimmt eh die Einsen und die Klausuren sind doch leicht und whatever und dachte, das ist doch so ein Kuschellehrer. Nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen ist es halt irgendwie wichtig, finde ich, da immer in dem, was aber die Aufgabe ist, einfach hart abzuliefern. So, ne, dass man guten Unterricht macht oder dass man dann eben eine gute Moderation macht, damit der Rest einfach authentisch und hart, also das wäre es nicht, das ist ja nicht, dass es unauthentisch wäre, aber dann eben diese Unseriosität, die halt ich in mir habe, eben da reinbringen kann. Dass ich halt dann die Urkunde in den Mund nehmen kann, um zu applaudieren, weil ich mir denke, ich will jetzt applaudieren. Alle stehen da so steif und ich denke mir, ja, aber wenn da jetzt mal kommt, habe ich Bock zu applaudieren.
Ja, ja.
Und dann ist es mir halt egal, wie ich auf der Bühne aussehe. Aber das habe ich zumindest das Gefühl, erarbeite ich mir dadurch, dass ich davor halt das gut mache. Mhm, und das würde sich alles komisch anfühlen, wenn man, ja, also ich glaube, das ist so für mich das, weswegen ich ungerne auf so Bühnen stehe, so Reden halte, weil ich mir einfach davor super viele Gedanken darüber mache, damit das irgendwie gut läuft, weil ich dann irgendwie so meinem Anspruch gerecht werden will.
Was, also total nachvollziehbar, dass du da auch nicht, wie soll ich sagen, ein Bild abliefern möchtest, was so nur so eine halbe Wahrheit wäre, ne? Weil diese Seite, die du ja so skizziert hast mit dem Kuschellehrer, die gibt es ja auch in gewisser Form. Aber
absolut.
Das heißt nicht automatisch, dass eben, ich sag mal, das gesamte Spektrum des Kuschellehrers erfüllt ist mit Notenverschenkungen. Ne? Also ja. Ich finde das halt, ich kann es nachvollziehen, dass du antizipierst, dass Menschen eben diese harten Schubladen nur haben und dass es eben keine Zwischenschublade gibt, in der beides kombiniert werden kann. Und wenn du dann so zwei Kontraste irgendwie zusammenbringst zwischen hoher Anspruch an Schüler und Schülerinnen und gleichzeitig aber trotzdem der Buddy-Lehrer, dass das irgendwie vereinbar ist, das funktioniert in vielen Köpfen nicht. Deswegen, also ist das eigentlich, der Need kommt ja vom Publikum, weil du halt ganz genau weißt, wenn ich eben nicht beides irgendwie deutlich mache, dann bin ich halt in der einen oder anderen Schublade und das wäre halt, repräsentiert mich halt nicht komplett, so nur halb.
Ja, ja, schön gesagt. Eigentlich, das trifft es eigentlich ziemlich gut, ja.
Mhm. Man nennt mich auch die lebende Jukebox, die aber so ein bisschen einfach nur wiedergibt, aber halt dann manchmal ein bisschen mit Nuancen.
Vielleicht bist du auch die lebende Pukebox.
Ich lange nicht mehr übergeben, falls das jemand interessiert.
Stark.
Cool, aber das heißt, unterm Strich, aus deiner persönlichen Perspektive, gelungener Abend, Moderation, voll. Check, war gut.
Ja.
Stimmung, ja gut, war okay, war trotzdem ein cooler Abend.
Und gegen Ende gut, genau. Ja. Genau. Und genau, letzter Punkt, den ich noch dazu noch aufmachen kann, ist, weswegen es mir so viel leichter fällt, in sowas spontan reingeworfen zu werden, ist halt genau, weil dann dieses Schubladendenken gar nicht da ist. Also nach dem Motto,
ja, ja.
Beim Ochsenfest war es so, die hatten keinen, der moderieren konnte für die Judo-Cars. Und ich habe ja mal irgendwann Judo gemacht und dann war Timo so, hey, sag mal bitte an, was wir hier machen und so weiter. Und ich war so, ich bin nicht darauf vorbereitet, jetzt hier irgendwie ein Mikrofon in der Hand zu haben. Aber dann halt damit spielen zu können, zu sagen können, ja, also ich habe irgendwann mal Judo gemacht und jetzt machen wir hier so ein bisschen die Ansagen und das halt dann in so einer Art nettem Kontext irgendwie zu machen, das ist fein so, weil dann kann, da sitzt da, ist da keiner, dann kann man direkt so Erwartungsmanagement betreiben, dann kann man direkt sagen, so, wir haben jetzt hier eine gute Zeit, der Anspruch ist jetzt nicht hier irgendwie einen Galaabend zu leiten oder whatever, sondern wir machen jetzt hier uns Spaß, Judo zu kommentieren in irgendeiner Form und deswegen finde ich das weniger schlimm, glaube ich, oder was heißt weniger schlimm, aber ich glaube, deswegen ist, wenn man so spontan sowas reingeworfen wird, finde ich irgendwie okay. Da funktioniert ich, glaube ich, auch immer ganz gut. Ja, weil ich da, glaube ich, diesen Anspruch einfach nicht habe, sondern einfach dann denke, okay, jetzt bist du halt du und dann läuft das irgendwie hier durch.
Ja. Das ist ganz lustig, weil ich muss sagen, dieses spontan in Situationen passabel zu funktionieren, das ist auch eine Sache, die ich mir zuschreiben würde, die ganz gut bei mir funktioniert. Außer wenn, das merke ich, das habe ich in den letzten zwei Wochen gemerkt, außer wenn ich so, so viele Kontext-Switches habe, also dass du so oft in Sachen reingeworfen wirst, dass du anfängst, wie soll ich sagen, nicht mehr deine smarteste Version von dir selbst zu sein in der jeweiligen Situation. Und da merke ich, es gibt Grenzen. Das liegt aber auch daran, dass du irgendwann mal einfach Sie sagen, irgendwie reicht ja die mentale Kapazität nicht mehr, um jedes Mal so snappy zu sein, um jedes Mal in jedem Kontext, wo man so reingeschmissen wird, auch zu schalten. Und dann macht man halt so, das ärgert mich immer total, wenn ich dann merke, ich bin gerade aus einer Situation rausgegangen. Das hatte ich letztens auf der Arbeit, da hat mich jemand irgendwie gefragt, so, hey, findest du, dass die Teams irgendwie gut funktionieren, gut laufen? Und dann meine erste Reaktion, für die Menschen, die wir halt sind, sind wir schon ganz passabel, ne? So auf Basis unserer Fähigkeiten und so, die wir alle haben und so. Und dann habe ich aber in diesem Gespräch gemerkt, wie ich dann angefangen habe, so mich zu rechtfertigen, andere Leute quasi so ein bisschen dann auch zu bewerten auf eine Art und Weise, wo ich im Nachhinein sage, das war halt gar nicht nötig oder fair oder und erst am Ende in der Reflexion ist mir dann klar geworden, was eigentlich der Kern, das Problem dieser Person war. Und am Ende ist mir aufgefallen, dass eigentlich das Problem ist, dass die Person halt komplett illusorische Erwartungen hat an Teams. Aber ich war nicht snappy genug, um in der Situation zu schalten, um zu sagen, warte mal, ist deine Erwartung überhaupt okay? Fangen wir da doch mal an. Und ich bin direkt den ganzen Weg gerannt. Ich hab komplett alles getan und alles gemacht und hab argumentiert und nach Gründen gesucht und nach Lösungen, um dann am Ende festzustellen, das Problem war eigentlich ganz anderes. Und dabei habe ich mich so dumm gefühlt, weil ich mir sonst immer zuschreibe, sowas sofort zu checken und irgendwie den Kern der Sache irgendwie zu identifizieren, bevor ich diesen ganzen Scheiß mache. Und ich habe das für mich damit quasi begründet, dass ich gesagt habe, du hast so viele Kontextwechsel gehabt, mal da irgendwie reingeworfen, da ein Problem gelöst, da irgendwie mitgemacht, dass ich gemerkt habe, mein Kopf kriegt gar nicht mehr. Also der rennt schon von alleine immer los, ohne dass ich ihn kontrolliere. Und dann dachte ich mir so, fuck, den Zustand mag ich nicht. Unsexy. Weil dann kannst du eben nicht gucken, wer ist mein Gegenüber, was erwartet die Person von mir, was denkt die Person, wie kann ich das steuern, sondern dann fängst du einfach an zu machen und dann kannst du auch voll daneben liegen, was halt schade ist.
Ja, genau. Du bist halt einfach nicht so aufmerksam. Ne? Ich merke das bei mir zum Beispiel, dieses klassische Beispiel, ich habe am Wochenende so einen Tag irgendwie nicht gut gepennt oder nicht lang gepennt und dann ziehe ich dieses kleine Defizit, ich weiß, so funktioniert Schlaf nicht, aber irgendwie ist es doch so, dass ich einfach dann die Woche über manchmal einfach nicht so richtig fit werde, weil ich einfach dann nicht so viel gepennt habe. Und wenn dann irgendwie so verschiedene Kontexte passieren, so zum Beispiel Beratungsbedarf spontan nach einer Stunde, funktioniert noch, bist noch irgendwie da. Und dann aber irgendwie ins Lehrerzimmer gehst und dann merke ich, genau eigentlich das, was du gerade gesagt hast, dann hört man ja immer wieder so Gespräche, wo es dann irgendwie um einzelne Schülerinnen und Schüler geht oder um Klassen geht und dann ist so da so ein bisschen so rumgerannt oder sonst irgendwas. Und dann fragt irgendwie einer so, und Max, was sagst du denn? Und dann ist man so, ja. Und dann denkt man, ist man irgendwie so, sagt man irgendwas, was man sofort bereut. Und man so denkt so, nein, Moment, ich will gar nicht werten. So, ich bin gar nicht da gerade so. Und dann ist man schon so mittendrin und denkt sich nachher, nein, ihr seid scheiße. Ich habe nur gerade nicht die Kraft, das euch zu sagen. hört mal auf, über Leute zu reden, sondern
Genau.
Und dann im Nachhinein sich irgendwie darüber ärgert. Ich kann das eins zu eins genauso nachvollziehen mit dem Arbeitskontext. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, weil also ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns so ein bisschen daran liegt, dass wir, glaube ich, uns oft versuchen, so in relativ, also dass wir so Strukturen vorzeichnen. Also zum Beispiel, ich schreibe nur von mir, damit ich dich da nicht so mit reinziehe. Du kannst nachher selber sagen, ob du da mit d'accord gehst. Ich habe mein Leichtathletiktraining mittwochs abends seit 15 Jahren. Ja, Freitags ist die AG seit 15 Jahren, gefühlt so, ne? Ich habe meinen Stundenplan, ich gehe in die Klasse, das sind Abläufe, die sind einfach immer gleich. So. Das heißt, im Prinzip gibt es wenig Überraschungen an meinem Tag. Und wenn Potenzial für Überraschungen ist, hat man da zumindest schon so einige Optionen schon im Kopf. Man weiß ungefähr, was passieren kann. Man weiß, wenn wir über das Thema sprechen, gibt es vielleicht Beratungsbedarf danach. Man weiß, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo die SV manchmal Anfragen reinschickt. Das heißt, die Dinge sind dann gar nicht mehr so spontan, obwohl sie eigentlich spontan erscheinen, aber sie sind eigentlich auf der inneren Agenda, laufen die schon so mit, weil man die schon kennt. So. Und deswegen, was erstmal spontan erscheint, ist eigentlich schon so ein bisschen antizipiert und irgendwie Teil des eigenen Repertoires. Und wenn dann aber so eine wirklich spontane Sache kommt und man dann irgendwie nicht ganz fit ist, dann merkt man, oh shit, das ist ja gerade wirklich für mich spontan. Und ich kann gerade nicht so gut funktionieren, weil mir fehlen irgendwie dann die Mittel gerade, um da irgendwie smart zu sein. Zum Beispiel hatte ich das letztens mit Jenny vor der Schule. Ich habe ihr so ein bisschen erzählt, was wir gerade über Montessori machen und dass ich ja total Montessori liebe, also die Theorie und also jetzt Wandlung so ein bisschen, aber ich mag ihr Bild vom Kind und mag, wie sie das alles geschrieben hat und so, finde das irgendwie einfach cool zu lesen. Nicht, dass man jetzt mit einem zustimmen würde. Und stell dir das so vor und sie sagt so, und ich war so in Euphorie, morgens irgendwie um 7:30, müde da vor der Schule, der Kopf ist ganz woanders, so in dem Unterricht schon. Und auf einmal sagt so, ja, aber es ist ja super unrealistisch, das funktioniert ja in Gesellschaft so gar nicht. Und ich war so, doch, na klar, wollte das irgendwie so rechtfertigen, so ganz komischer Rechtfertigungsmodus, was gar nicht nötig gewesen wäre, weil es mit Jenny total cool ist. Und hab dann irgendwie mich in so einer ganz komischen Argumentation verloren mit, ja, aber man muss ja auch mal gucken, da mal, ich hab so ganz komische Pseudo-Argumente da irgendwie rangezogen. Und sie war halt dann so nett, weil sie wahrscheinlich gemerkt hat, okay, irgendwas ist hier gerade komisch. So, ja, ja. Und dann wollte ich das irgendwie so beenden und hab so gesagt, so, ja, aber es ist ja auch in der Zeit und man muss es immer im Kontext betrachten und so Floskel. Und dann, ah, lass mal jetzt in den Unterricht gehen. Und dann war ich im Unterricht und war so, irgendwie muss ich das kurz aufarbeiten, weil so, ja, ich habe heute Morgen auch mit Frau Braden gesprochen und wir müssen auch mal kurz die Zeit nutzen, um auch zu sagen, ey, das ist eine Theorie und das muss man alles einordnen. Und sie hatte total recht mit dem, was sie gesagt hat. Aber genau da war ich in diesem komischen Autopilot mit. Danach denkt man sich so, das war super unnötig. Warum sagt man nicht einfach, ja, und lass mal kurz da wirklich gemeinsam drüber reden und nicht, ich falle in dann irgendeine komische Rechtfertigungsroutine, die total weird ist, ja.
Ja. Ja, so ähnlich, also vom Gefühl her, und ich glaube, das, was ich da gemacht habe, war tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, so eine komische Rechtfertigungsroutine, die irgendwie super, super strange endete oder auch abgelaufen ist, verlaufen ist. Ich glaube, bei mir ist es ein Ticken anders. Du hast gesagt, das sind eigentlich so Sachen, die man schon antizipiert, wo man weiß, das könnte kommen, dann poppt es halt auf. Man weiß nicht genau, wann es passiert und wie es passiert, aber man weiß, es könnte passieren. Mir ist es manchmal eher so, dass es so die Dinge sind, die man. Okay, man kann sie vorhersehen, aber man rechnet nicht aktiv damit, dass die so einen Überraschungsmoment haben. Wenn man, ich glaube, wenn man sich die Zeit nehmen würde und so hingeht und sagt, okay, was sind alle Dinge, die passieren könnten, was sind alle Szenarien, die es gäbe, dann wird das auf jeden Fall nichts sein, womit man gar nicht rechnen kann. Aber es sind dann doch so Momente, wo du einfach sagst, ich bin diese Woche nicht davon ausgegangen, dass irgendwas kaputt geht irgendwie in der Software. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand danach fragt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ein Kunde das nicht versteht und du dann irgendwie erklären musst, wieso, weshalb, warum und dann spontan Lösung findest. Und ich glaube, was mir fehlt in den Situationen, ist dann die Disziplin, weil mein Ego da dran hängt, auch zu sagen, hör mal zu, ich kann das gerade nicht beantworten. Ich bin auch so dumm, ich sag das auch noch als Einleitung.
Ich kann das nicht beantworten, aber.
Ja, genau. Das ist passiert. Ich hab meinen Satz damit gestartet, dass ich gesagt habe, naja, ich habe da keine gute Antwort drauf. Und ich krieg's auch gerade nicht zusammen, weil es einfach gerade ist, ich muss drüber nachdenken. Aber. Und dann. Ja. Anstatt zu sagen, Punkt. So,
und dann ich melde mich heute Nachmittag oder so.
Irgendwie sowas. Aber dann ist mein Ego auch so da, dass ich denke, hey, ich habe den Selbstanspruch, so blitzgescheit zu sein und immer alles zu durchblicken, dass mein Ego dann das trotzdem pusht. Und ich selber dann nicht die Disziplin habe zu sagen, du hast keine Ahnung, als Wort. Was eigentlich die angemachte Reaktion wäre mit sich selbst.
Sei nicht wie alle anderen und laber einfach Scheiße drauf los. Ja.
Gut. Was halt dann hilfreich ist.
Schön, wenn man es danach merkt.
Ja, was hilfreich ist, weil du hast ja nicht immer den Luxus, dass du dann die Situation direkt auflösen kannst, indem du zu der Person gehst und sagst, weißt du was, das, was ich gesagt habe, war BS, lass uns doch mal, ne, das ist meine eigentliche Antwort. Was ich dann aber mache, ist, um das irgendwie aus dem Kopf zu kriegen, ich schreibe mir das dann runter. Also so ein bisschen wie ein Moderationskärtchen, wenn du willst, ne, dass du einfach sagst, hey, so ein paar Stichpunkte, so nach dem Motto, erstens, sag der Person, dass das scheiße war und dass das Blödsinn war. Zweitens, erklär nochmal, dass das zu spontan war und dass der Grund dafür ist. Und drittens, viertens, fünftens, das ist eigentlich meine Antwort. So, dann habe ich das schon aufgeschrieben und wenn ich dann weiß, jetzt kommt die Gelegenheit, das aufzuklären, dann gehe ich zu der Person und sage, hey, alles klar, hast du super reden, das ist meine eigentliche Antwort, vergiss den Rest. Und dann ist das Thema durch. Aber ich habe das nicht die ganze Zeit in meinem Zwischenspeicher, dass ich quasi durch die Woche dann weitergehe und denke, da ist noch dieses Thema, ich muss mir die drei Argumente noch merken.
Das geht nicht,
Und dann fange ich halt an, das einfach so runterzuschreiben, so nach dem Motto, ich hab's irgendwo, meine Gedanken habe ich gespeichert und wenn ich sie brauche, hole ich sie kurz davor und dann kann ich nochmal drauf zurückgreifen, weil sonst auch da, ne? Das ist dann so ein Teufelskreis, weil dann hast du eben die ganzen Kontextwechsel, dann kommen noch Situationen, die ungeklärt sind, das heißt, du hast die im Hinterkopf, neue Kontexte, das heißt, der Haufen wird immer größer und du kannst das aber nicht abarbeiten in Sequenz, das heißt, du hast immer so offene Tabs, oder versuche ich wenigstens die Tabs quasi zu sortieren und sage, okay, dieses Tab kannst du so und so schließen und dann wird es erstmal auf den anderen Haufen gepackt, so nach dem Motto, das sind die Tabs, die irgendwann geschlossen werden, aber du keinen Zugriff hast. Und das hilft tatsächlich, wenigstens temporär dann so solche Phasen irgendwie zu, zu managen für sich selbst.
Ja, ich glaube, dein Kontext ist nochmal um einiges abwechslungsreicher als meiner. Deswegen ist das, glaube ich, da nochmal ein Ticken extremer, könnte ich mir vorstellen. Aber ich, genau wie du, habe ich da für mich ja auch die Strategie quasi gefunden. Also wie wertvoll für mich einfach die Erinnerungs-App ist Prezi. So, das sind meine beiden externen Gehirne sozusagen. Dass ich halt immer, wenn dann irgendwer auch irgendwie auf dem Gang nur sagt, wie ist es damit, dann weiß ich nicht, hätte ich früher, ganz früher, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so vielleicht mal gesagt, ja, merke ich mir, hätte das auch irgendwie hinbekommen, weil man noch nicht so viele Themen im Kopf hatte. Und jetzt sage ich immer, ja, Moment, warte, ich muss mir aufschreiben. Und dann kann ich schon direkt sagen, ne, am Donnerstag daran denken, dass, ob das jetzt SV, weil es kommt immer mal wieder ein SV-Thema rein, es kommt irgendwie Last kommt vorbei, Beratungsthema, Thema der Gesamtschule oder des HBG und alles konkurriert irgendwie dann im Kopf. Und ich würde einfach durchdrehen. Ich kann das, also, ich glaube, ich habe mich auch mittlerweile voll daran gewöhnt, dass ich dann auch schnell merke, wenn so 3-4 Sachen parallel irgendwie laufen, dass ich merke, das stresst mich. Ich will Dinge nacheinander abarbeiten und ich möchte dem allen gerecht werden. Weswegen ich dann immer total froh bin, wenn ich das auslagern kann. Zum Beispiel, wenn im Unterricht mal irgendein doofes Thema aufkommt, wo man dann, oder Thema aufkommt, wo man selber merkt, ja, bin ich gerade nicht so super sattelfest in dem Thema, es ist ja erstmal gar kein Ding, dass ich mir dann direkt, auch meinetwegen im Unterricht, dann einfach quasi in die Prezi schon für nächste Stunde so reinschreibe, so irgendwie aufklären von dem und dem Thema. Das heißt, das Gegenüber, in dem Fall die Klasse, weiß, okay, der hat das auf dem Schirm. Das heißt, die haben ihre Versicherung, ich habe meine Versicherung. Ich gucke mir das nochmal an, wenn ich Unterricht plane. Und das finde ich total angenehm, dass der Gegenüber weiß, der hat es wirklich auch sich aufgeschrieben und der weiß es. Und das erleichtert mir einfach so viel. Das merke ich immer wieder, was es, glaube ich, für mich so machbar macht. Dann eben auf so super vielen verschiedenen Hochzeiten irgendwie gefühlt thematisch zu tanzen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das ohne macht. Also vielleicht haben die einfach gute Gehirne.
Ja, ich glaube, das ist dann.
Oder weniger Hochzeiten.
Ich wollte gerade sagen, weniger Hochzeiten und dann brauchst du auch gar nicht so gutes Hirn, dann passt das schon. es gibt dazu so eine krasse Bewegung tatsächlich, die Second Brain Movement, ich weiß gar nicht, ob sie sich selber so nennen. Aber es ist so, so eine Gruppe von Menschen, es ist immer mehr Menschen, die das versuchen zu perfektionieren, also das, was du beschrieben hast mit Prezi und Erinnerungs-App, in wirklich Systeme zu gießen. Also wie kann ich systematisch meine Gedanken quasi aus meinem Kopf in bestimmte Strukturen laden, über Text, Sprache, Videos, was auch immer. Und wie kann ich die dann systematisch wieder abrufen, wie kann ich das strukturieren und so weiter. Da gibt es auf YouTube unendlich viele Tutorials, also wenn man einfach Second Brain eingibt und dann gibt es dann wiederum Tutorials und Best Practices für so verschiedenste Tool-Setups nach dem Motto, was ist das beste Tool-Setup, ist denn die Notizen-App gut genug oder brauche ich da was Cooleres für, was mit Graphen-Datenbanken funktioniert, wo quasi so ein bisschen
die wie Notion so ein bisschen und so?
Ja, Notion gibt es, dann gibt es noch so ein bisschen extremere Sachen oder andere Sachen, wo es darum geht, dass du quasi Notizen miteinander verlinkst über so Hashtags und Verknüpfungen, dass du merkst, naja, jede Notiz ist quasi wie eine Note, also so ein Punkt, wie so eine Art Synapse und wie viele Connections hat diese Synapse oder diese Note zu anderen Notizen und je mehr Connections, desto wichtiger so ein bisschen der Versuch, das Hirn so ein bisschen nachzubilden. Und ich bin da mal auch für ein paar Tage abgetaucht mal. Einfach aus Notwendigkeit, weil ich gemerkt habe, fuck, ich brauche irgendwie ein System. Und meine Quintessenz war nach quasi einer großen Runde durch alle Tools, durch alle Modelle, dass ich gemerkt habe, Leute verlieren sich in diesem Versuch, das Problem zu lösen mit den herkömmlichen Tools, die es gerade gibt. Aber das Problem ist nicht, dass du eben dir nicht Sachen strukturiert abspeichern kannst und sie abrufen kannst, sondern das Problem ist, dass es sehr, sehr viel Arbeit bedarf, das zu tun. Und musst du dich immer fragen, lohnt es sich, jeden Gedanken, jedes Konzept, was man so aufschnappt in einem Buch, in einem Podcast, auf der Arbeit, wie auch immer, in irgendeine Struktur zu gießen, um sie dann vielleicht abrufen zu können. Und das ist halt so ein Trade-off zwischen, du hast diesen Aufwand, um diese Struktur super zu pflegen, und du hast die Unbekannte, wann brauche ich das, wann funktioniert das? Und das Gehirn macht das ja automatisch irgendwie. Ne? Du merkst dir Sachen, manchmal vergisst du Sachen, meistens ist es auch gar nicht so schlimm, dass man sie vergessen hat. Ja. Manchmal schon. Und nur um diese Fehlerkorrektur des Gehirns irgendwie auszubügeln, fährst du halt dieses zweite Gehirn parallel. Und egal, wie lange ich das gemacht habe, ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, dass es mir irgendwie vom Trade-off her ist, es ist mir das nicht wert, so viel Zeit und Mühe damit zu verschwenden, dieses System zu pflegen. Und ich warte sehnsüchtig darauf, dass man irgendwann die Möglichkeit bekommt, quasi das so ein bisschen auf Gedankenebene zu machen. Dass du eben meinetwegen eine Unterstützung hast, gedanklich, so eine Art Notizen-App, die die ganze Zeit mitläuft. Ja. Die du nicht proaktiv triggern musst, sondern eben halt wie so ein erweitertes Gedächtnis für dein Hirn, was irgendwie parallel einfach funktioniert. Das wäre für mich so eine Lösung, wo ich sage, ja, funktioniert, finde ich geil, aber bisher war es mir immer zu lästig.
Ja,
ich finde die Leute auch manchmal strange, und das, da verurteile ich jetzt auch vielleicht zu Unrecht, aber ich denke mir, hey, du bist nicht produktiv, nur weil du dich produktiv fühlst, weil du ein System pflegst, was dir das Gefühl gibt, produktiv zu sein. Aber das ist kein, nicht der, also es ist kein Output-Indikator, sondern einfach nur ein Beschäftigt-Sein-Indikator. Mhm. Und deswegen habe ich das so mein Thema.
Du kannst in der Slack-App sagen, ich bin beschäftigt, ja. Naja, aber ich, wo wollte ich einhaken? Genau, ich habe auch das Gefühl, also jetzt, wenn ich nur über mich spreche, meine Probleme oder meine Themen im Alltag und im Berufskontext sind gar nicht komplex genug, aus meiner Sichtweise noch, dass ich das überhaupt bräuchte. Ich habe es ja mal probiert mit Notion und so weiter, wo ich dann genau, was du gesagt hast, da kam ich schon an den Punkt, obwohl das ja gar nicht so komplex ist, das Programm, sondern es kann einfach viel, aber brauchst nicht zwingend. Also, das ja nutzen, wenn du mich wenn man nicht möchte. Aber da habe ich schon gemerkt, wenn ich es geil machen würde, würde ich mehr Zeit da reinstecken, das zu machen, anstatt die Zeit, die ich mir dadurch erspare oder die Gedanken, die ich mir dadurch erspare. Und deswegen ist für mich halt wirklich das perfekte Setup, dieses mit den Erinnerungen, Prezi und im Zweifel gekoppelt an Real Life, meine Fahrten von und zur Arbeit, die immer so im Zweifel eine halbe Stunde umschließen, wo ich genau auf dem Hinweg zur Schule durchgehen kann in meinem Kopf, welche Unterrichtsstunden hast du heute, was kann irgendwie Thema sein, und auf dem Rückweg, wie lief's jetzt heute, was musst du irgendwie noch bedachten, musst du gleich nochmal an den Schreibtisch oder ist eigentlich alles wie am Wochenende antizipiert, Haken dran, dann ist der Schultag auch beendet. Deswegen, das ist ja was ich zum Beispiel im Ref überhaupt nicht konnte und was ich halt irgendwie erst lernen musste, was mir aber total gut tut und was ich total wichtig finde. Und ich merke manchmal auch in mir diesen Reiz des, ich finde die Vorstellung cool, alles noch einfacher zu organisieren und keine Ahnung was. Und dann versinke ich auch manchmal in solchen Programmen und denke mir, welche geile App kann diesen kleinen Tweak noch einen Ticken schneller machen? Und dann merke ich aber auch schnell, brauchst du das? Nein, das ist mega unnötig, hör auf. Ja. Das ist richtig unnötig. Ja, also für mich.
Es gibt dazu ein geiles Meme auf Twitter. Da hast du ein Koordinatensystem. Die horizontale Achse ist das IQ-Level. Mhm. Und dann hast du einfach eine Normalverteilung. Quasi eine Verteilungsfunktion, so eine Gauss-Glocke. So. Und dann hast du auf der linken Seite der Verteilung hast du quasi ja das ganz, ganz niedrige IQ und ganz rechts hast du den übertrieben hohen IQ und in der Mitte halt den Rest. So.
Standard-IQ.
Und da siehst du so, das gab's für alles. Also jedes, ich glaube, in jedem Berufszweig, in jeder Situation gab es dieses Meme, und es gab's das auch für dieses Second Brain Movement oder halt für dieses ganze Notizenthema und Organisationsthema und Produktivitätsthema. Und geil war so, ganz links und ganz rechts gab es die Notizen-App, die Standard-App, die mit Apple iPhones halt so kommt oder mit irgendeinem anderen Android-Handy. Ah, und in der Mitte hattest du diese hardcore-komplexe Verknüpfung aus Automatisierung von Aufgaben, Erinnerungs-Notion-Dashboard und schieß mich tot. und das war so für mich sinnbildlich für meine Erfahrung, die ich vorher gemacht hatte, nämlich auch von, und ich zähle mich natürlich ganz links zu der IQ-Seite, so nach dem Motto.
Absolut.
Aber ich habe gemerkt, so, für mich als reicht halt eben die Snap, während, weiß ich nicht, irgendwie 66,67% der Welt sich mit diesem Hardcore-Setup beschäftigt. Ich so, naja, komm. Twitter, danke für diese Bestätigung. Ich bin raus.
Ich musste noch eben was würde dann noch denken, also meinst du, ne, wenn das dann so real-time quasi gefühlt funktionieren würde, musste ich an die Dings denken, an die Black Mirror-Folge mit dem mit diesen, waren das Kontaktlinsen, ich weiß gar nicht mehr, ob es generell eine Augen-OP war, wo die Leute ja quasi Erinnerungen quasi abends dann nochmal irgendwie durchgehen konnten, wo man natürlich, also wo, ne, jetzt, ich will gleich die negativen Aspekte, klar, irgendwie war es in Black Mirror super schwierig, da hängt ganz viel Schwieriges irgendwie dran, aber das fände ich auch voll spannend, wenn man dann sagen kann, okay, ich kann im Zweifel mir irgendwie am Tag so kleine, weiß ich nicht, angenommen, also um ein bisschen zu spinnen, ich blinzel dreimal so bewusst und dann wird da so ein kleiner Timer gesetzt am Tag und dann kann ich irgendwie, wenn ich dann aus der Schule wieder zu Hause bin, kann ich mich kurz hinsetzen und meinetwegen auch am PC jetzt noch relativ, sag ich mal, realistisch gedacht, könnte ich irgendwie den Tag so, theoretisch ist er ja dann, ist 24 Stunden aufgeteilt und man sieht so die Marker des Tages, wo man sagt, okay, da möchte ich gerne nochmal kurz reingucken, was habe ich da nochmal gesagt, was wollte ich da nochmal mich erinnern und so. Das fände ich irgendwie ganz cool. Also ich glaube, es kann einen auch wahnsinnig machen, sehr schnell, weil man dann wahrscheinlich so hart zum Optimieren neigt im Zweifel und dann so denkt, oh, ich darf nicht mehr diesen Fehler machen und man macht sich ganz viel Druck und Stress und alles könnte ja perfekt sein und so. Natürlich total kritisch, aber wäre halt einfach, wenn man es jetzt nur mal ganz runterbricht als Notiztool, irgendwie ganz cool, wenn du so sagen könntest, okay, ich habe einfach direkt in Sprache das schon, ja, oder wenn ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause fahre, rede ich mit mir selber und sag irgendwas und das speichere ich mir quasi dann ab und so, fände ich irgendwie ganz, ganz praktischen Weg, der jetzt gar nicht so mega Hightech ist mit, meine Gedanken werden ausgelesen und irgendwie wird das automatisch in irgendeine Cloud geladen oder so.
Ich glaube auch, dass das ein bisschen Overkill wäre für die meisten Menschen für die meisten Probleme, die man so hat. Was mir irgendwie in den letzten Wochen so krass bewusst geworden ist, und das hängt auch so ein bisschen an dem Thema, aber auch an anderen Bereichen, die man so vielleicht mal jetzt so gesehen hat, ist, dass wir so gerade in so einer Übergangszeit stehen zwischen das, was wir halt mit unseren Apps, die wir so halt heute so machen können, halt gut machen können. Sei es Notizen-App, ne, die gibt es mittlerweile in alle Varianten, Erinnerungs-Apps gibt es in allen Varianten. So, aber irgendwie merkst du, immer wenn es um so eine Ebene drüber geht, so wie gerade besprochen, ne, dieses automatische Erinnern oder jemand, der dich proaktiv auf was hinweist und sagt vielleicht, hey, warte mal ganz kurz, da warst du irgendwie voll gestresst, da warst du nicht du selbst, was war da los, ne? Und irgendwie, was diese Apps halt eigentlich können, weil du musst sich selbst reflektieren. Das ist so eine Art, wie so ein Spiegel, aber es ist kein Spiegel, der mit dir redet, sondern es ist einfach nur einer, der ab und zu mal da ist, wo du selber reingucken musst und selber deine Schlüsse draus ziehst.
Der quasi nur aufzeichnet, also wie eine Dokumentation im Prinzip eher. Und du musst sie aber selber noch lesen und interpretieren dann, ne?
Genau, aber das, was dein Hirn ja auch manchmal macht, ist dich quasi selber nochmal, wie soll ich sagen, steuern in irgendeine Richtung. Wenn du merkst, oh, ich bin gerade ausgelaugt, dann merkst du, irgendwas passiert mit dir, du fühlst dich schlecht oder so. Und dann sind das so Signale, die aber klar von dir kommen, aber irgendwie, die du nicht bewusst provozierst, sondern die so dein Körper dir spiegelt.
Ich habe Kopfschmerzen, ich trinke mal einen Schluck.
Genau. Mhm. Und was ich total spannend finde, und das ist jetzt das, was mich auch irgendwie in den letzten Wochen mehr beschäftigt hat, war zu sehen, wie schnell jetzt gerade so Fortschritte im Bereich einer Software passieren, die das aber wiederum ermöglichen könnte, potenziell. Mhm. Und ich glaube, so die Highlights waren dieses ganze Thema mit dieser DALI-Bewegung.
Da habe ich auch wieder viel gesehen. Ne? Mittlerweile ist es, glaube ich, für jeden, oder? Also mittlerweile kann jeder das nutzen, glaube ich. Ne?
Ja, wenn ich richtig informiert bin, gab es, ich glaube, sogar ein Team aus München, die haben auf Basis von öffentlichen Bilddaten und Textdaten halt auch so eine Art Version von DALI gebaut, die öffentlich gemacht haben und Open Source rausgemacht haben.
Okay.
Und da hast du halt gemerkt, okay, wow, das wird spannend, weil
cool, ne?
Du hast halt in der einen Woche war es halt eben so ganz simple Bilder, dann waren es auf einmal richtig krasse Avatare, die du damit kreieren konntest. Auf einmal hat jemand damit sogar Videos kreiert. Und die Idee ist, du gibst ein bisschen Text rein und es kommt quasi was Visuelles bei raus. Also und je besser du da drin bist, den Text zu beschreiben, desto besser das Ergebnis im Sinne der Details und so weiter. Und das Prinzip ist halt immer gleich. Die haben halt unendlich viele Bild- und Textdaten genommen, daraus ein Modell entwickelt und gesagt, naja, du gibst halt einen bestimmten Text rein und dann auf Basis aller Bilddaten, die ich so kenne, wird dann quasi was zusammengefügt. Mhm. So, ne, so eine Art Diffusionsmodell, wo einfach so ganz viele Dinge rausgepickt werden und da wird es zu einem zusammengefügt. Und
nur als einfaches Beispiel, oder? So nach dem Motto, ein Bild von einem Stein, oder du hast bei Google, wenn du Stein eingibst, hast du Milliarde Bilder vielleicht, oder sagen wir Millionen Bilder, die haben alle irgendwelche Tags, so, die versehen sind. Und wenn du jetzt, sag ich mal, Stein eingibst, merge der dann im Zweifel 30 von denen zusammen und du hast dann quasi sowas wie einen Stein, der im Zweifel nicht als Bild so existiert, aber er hat aus mehreren Steinbildern, weil er weiß, mit dem Tag Stein meint er das, ich nehme einfach mal eine Mischung aus ein paar und füge die zusammen, oder? So in die Richtung.
Plus, ja, und was halt jetzt noch neu dazugekommen ist, du brauchst nicht nur diese von Menschen gesetzten Tags, sondern mittlerweile gibt es ja auch Algorithmen, die Inhalte von Bildern erkennen und beschreiben können. Das heißt, man ist ja noch einen Schritt weiter. Ne? Du hast jetzt ein Bild, weiß ich nicht, von einer Landschaft. Da sind ein paar Bäume und ein, weiß nicht, ein Feld und eine Sonne. Was weiß ich denn? Mhm. Und dass du dann sagen kannst, hey, was siehst du auf diesem Bild? Und dann gibt es Algorithmen, die sagen, hey, ich sehe eben Sonne, Felder und so weiter. Das heißt, selbst ungetaggte, unbeschriebene Sachen können erstmal vorbearbeitet werden und quasi kategorisiert werden, um dann wiederum als Input zu dienen für einen anderen Algorithmus, der sagt, hey, ich brauche eigentlich nur die Kategorien. Sobald ich die habe, kann ich die dann für mich dann anders zusammensetzen und so weiter.
Verstehe.
Aber das ist halt, was halt das Spannende ist, was ich finde, ist, die Kosten dafür, die du zahlst, um eben so ein Modell zu entwickeln. Weil zum Beispiel, wenn.
Was meinst du mit Modell? Sorry, wofür steht das Wort Modell?
Also, okay, also stell dir mal vor, du willst DALL-E kreieren oder irgendeinen anderen Algorithmus, der eben in der Lage ist, aus ein bisschen Text eben so ein Bild zu kreieren. Dann hast du, wie soll ich sagen, drei Kostenblöcke. Du brauchst A, Leute, die das programmieren können. Dann brauchst du Serverkapazität, weil du musst eben rechnen. Und Absolut. Du brauchst eine riesen Datenmenge, die dir erlaubt, quasi überhaupt irgendwas zu kreieren, was aus diesen Daten quasi etwas Strukturiertes macht. Und die Datenmengen gibt es online mittlerweile. So, das heißt, da gibt es auch Pools, die werden immer kreiert und aggregiert. So, das heißt, das wird immer günstiger, weil Daten haben wir ganz viel. Serverkosten werden tendenziell auch immer günstiger und Menschen, die sowas halt können, gibt es halt auch immer mehr. Werden auch
eher mehr.
Genau. Und was im Endeffekt dazu führt, dass du so eine, also wenn du das auf einer Achse so drauf machst, auf so einem Koordinatensystem, dann sind die Kosten für die Generierung eines Modells, was letztendlich, wie soll ich sagen, die Manifestation dieses Prozesses ist. Irgendwer hat Code geschrieben, dieser Code hat gelernt, Bilder zu verstehen und kann in Text-Input zu Bildern kreieren. Das ist das Modell letztendlich am Ende.
Verstehe. Oder also Modell fasst quasi diese drei Begriffe zusammen sozusagen. Und dem geben wir den Begriff Modell.
Genau. Und so ein Modell kann dann halt statisch sein. Das hast du einmal trainiert und entwickelt. Das kannst du dann an möglichen Leute vergeben. Die können sich das runterladen, können das bei sich laufen lassen und dann benutzen die das einfach. So. Und die Kosten dafür, dass du es jemanden quasi kopierst und sagst, hier, du kannst das Modell auch haben, sind halt null. Das ist halt wie früher halt illegal irgendwie Musik kopieren. Das ist halt Copy-Paste und hier hast du es.
Ja.
Und wenn die Erstellung dieser Modelle halt auch günstiger wird und die Replizierung dessen ist halt, okay, wow, cool. Auf einmal kannst du halt immer schneller mit immer weniger Ressourcen halt neue Modelle kreieren oder Versionen von diesen Modellen kreieren. So nach dem Motto, hey, du hast mein Modell, verbessere das und mach ein neues Modell, mach das besser. Und was du halt merkst.
Weil wir es Open Source machen, so nach dem Motto.
Exakt. Und was halt in den letzten Wochen so auffällig war, ist, dass wie schnell dann eben Varianten, Verbesserungen entstehen und dann auch sichtbar sind in dem Fall, weil es eben halt coole Bilder waren, die halt gezeigt wurden. Und das ging halt so weit, dass man gesagt hat, hey, ich baue mir ein Modell, ich nehme dieses Modell und nutze das dafür, um Avatare zu kreieren. Also fotorealistische Avatare, aber trotzdem mit so ein bisschen Comic-Sketch-Style, was halt eine neue Form von Bitmojis ist oder halt irgendwelchen Memojis von Apple. Und sagst, du hast halt irgendwie eine Variante von dir, die kannst du als Profilbild benutzen. Okay, vielleicht ist der Use Case nicht so spannend. Aber wenn du jetzt weiter denkst, ne, irgendwer wird das vielleicht nutzen, um seinen eigenen Content zu verbessern und sagt, hey, ich mache jetzt irgendwie welches Profilbild brauche für meinen Podcast, dann gehe ich nicht mehr zu Canva und tippe das, sondern ich tippe halt eben ein bisschen Text und dieses Modell generiert mir halt ein geiles Coverfoto.
Oder, ja, und wir dürfen nicht, wenn ich kurz einhaken darf, und wir dürfen nicht vergessen, diese ganze Bewegung, die ist so ein bisschen crazy vielleicht erstmal auf den ersten Blick, aber diese ganzen WeTuber und solche Sachen, ne? Also mittlerweile gehen wir ja hin, das ist, ich glaube, mittlerweile weiß jeder so, es gibt, ne, irgendwie Streamerinnen und Streamer in irgendeiner Form und so weiter und so fort, aber da gibt's ja auch genug Leute, die irgendwie keinen Bock haben, sich dann, sag ich mal, mit ihrem echten Avatar zu zeigen, also mit einer Facecam in irgendeiner Form, und die haben dann auch ich weiß noch nicht so ganz, wie es funktioniert irgendwie, aber im Prinzip ist es ja wie ein crazy Snapchat-Filter, was wir früher Boomer Snapchat-Filter nennen, keine Ahnung, wie das, also ne, so ein Filter, der quasi so eine Art Manga zum Beispiel Avatar über dich legt und der deine Gestik-Mimik irgendwie hart gut drauf hat, plus ein Stimmenverzerrer in einer Form, der aber dann nicht irgendwie wie ein Roboter klingt, sondern wie eine realistische Stimme. Das heißt, Menschen präsentieren sich im Internet hinter einem Avatar, der quasi wie ein echter Mensch wirkt und jetzt gar nicht so super künstlich, außer dass du halt einen Comic-Avatar sozusagen hast. Und das könnte ich mir jetzt halt nur mal so weitergesponnen auch vorstellen, weil wir jetzt gerade nur über so, sag ich mal, weil wir Profilbilder gerade so abgewertet haben, aber auch wenn das mit Zuckerberg und dem Metaverse natürlich alles immer ein bisschen lächerlich aussieht und so weiter, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass ein Online-Avatar zu haben, eine Präsenz, dass man sagt, okay, in Twitter habe ich den gleichen Profil-Avatar wie in irgendwie anderen Social Media und das ist jemand, der meine Mimik und Gestik und im Zweifel meine Stimme mit Sprachaufnahmen irgendwie reproduzieren kann, stelle ich mir schon relativ fancy vor. Also könnte mir schon vorstellen, dass es da eine große Abnehmerschaft für gibt.
Auf jeden Fall. Ich meine, um darauf kurz einzugehen, du hast halt drei Sachen, die irgendwie zusammenkommen. Du hast auf der einen Seite quasi die Möglichkeit, jede Person der Welt zu sein mit dieser Technologie. Das heißt, du gehst in einen Zoom-Call, du kannst dir aussuchen, wie sehe ich aus, welche Stimme habe ich. Und du kannst quasi komplett auf eine Basis von einem Pseudonym deine Identität quasi verschleiern, deine wahre Identität. Dann hast du quasi, das ist ganz lustig gerade, dass es irgendwie so parallel passiert, dann hast du aber auch mit schnellerem Internet und Starlink quasi sowieso die Möglichkeit, theoretisch von überall zu arbeiten, weil überall geiles Internet existiert. Und wenn solange du die Zeitzone triffst, kannst du letztendlich theoretisch dir quasi eine komplette Fake-Identität im Remote-Work-Kontext erstellen.
Ja.
Kannst dich mit dieser Fake-Identität irgendwo bewerben, kannst via Krypto bezahlt werden und kannst quasi irgendwo arbeiten, irgendwo aus Hauptsache irgendwie die Zeitzone passt oder du arbeitest komplett asynchron. Niemand wird wissen, mit wem, wer dein Mitarbeiter ist, aber das ist okay.
Also, jetzt hatten wir irgendwann mal schon mal bei unseren Containerdörfern, ne? Als wir gesagt haben, dass das irgendwann so, ja.
Aber genau das würde es halt super nochmal, wie soll ich sagen, nochmal leichter machen für jeden Menschen eben zu sagen, hey, ich will nicht, dass die wissen, wer ich bin. So, ich arbeite zwar für die, aber die sollen gar nicht wissen, wer ich bin. So. Gibt es andere Themen, wo man jetzt einhaken könnte, aber ich glaube, der Trend ist halt klar, wenn du sagst, die Kosten dafür, solche Modelle zu generieren, werden immer kleiner und wenn eben die Möglichkeit ist, das an Leute zu geben und die machen alles Mögliche daraus, dann wirst du eine Explosion haben an viel, viel neuen Apps, die auf einmal Dinge können, die für die du vorher so viel, viel Zeit, Aufwand, Mühe, Ressourcen gebraucht hast. Und ein Beispiel, glaube ich, was halt für jeden greifbar ist, stell dir mal vor, du machst einen Online-Shop. Und du willst ein Produktfoto generieren. Dann musst du das Produkt.
Foto.
Dann musst du das Produkt nehmen, musst es, wenn du vielleicht jemandem anziehen, also eine Model anziehen oder halt irgendwie in so einen schönen, in einer schönen, geilen Location platzieren. Also jetzt rede ich von irgendwelchen, weil du fotografierst.
Gehen wir über diese Essensdinger. Also klassisch sind noch diese Essensfotografien, ja, die immer so dann sogar mit so Marzipan nachgebildet werden, weil das irgendwie dann schöner aussieht.
Exakt. So. Ja, und dann hast du dir diese hochgeilen Kamerasetups, das Licht. Du brauchst vielleicht Leute, die das alles herrichten und am Ende verbringst du ein ganzes Wochenende damit irgendwie 5 Bilder zu schießen für deinen Webshop. So. Aber mit der Technologie kannst du einfach dein Produktfoto nehmen, was du in Photoshop irgendwie hast, und sagst, hey, nimm das als Basis und dann schreibst du halt noch so, weiß nicht, schöner Hintergrund mit Palmen, blablablub und bums, fertig. Sache von 3 Minuten. Und wenn wir es jetzt mal weiterdenken, ne, wenn du jetzt sagst, du willst ein TikTok-Video kreieren und willst aber nicht den Standard, dich selbst einfach filmen, sondern willst ein bisschen eine Geschichte erzählen, eine kleine Kurzgeschichte oder ein YouTube-Video, was irgendwie 3 Stunden geht und willst einen Film generieren. Du brauchst halt keine Hollywood-Studios dafür, theoretisch an einem gewissen Punkt, ne? Dann kannst du einfach sagen, mystische Kulisse, Haus im Hintergrund, Blitz, bla, bla, bla. Du beschreibst, was du denkst und das Ding kreiert halt für dich. So, das heißt,
und du kannst mal Refreshen drücken im Prinzip, weil der immer wieder unendlich viele Möglichkeiten hat, das einfach anders darzustellen. Ne? Das heißt, es hat auch jeder unterschiedlich. Das heißt, du hast auch nicht diese, zum Beispiel dieses klassisch generische Palmen-Hintergrund und denkst sofort an irgendeine Eistee-Werbung oder keine Ahnung was, weil das immer das gleiche oder dieser Jever-Strand oder whatever.
Ja,
aber es sind immer die gleichen Kulissen. Aber die halt, die hat halt dann dieser, der, das Modell hat dann die Möglichkeit, die spezieller zu gestalten, was du im echten Leben gar nicht kannst, so ungefähr. Ne? Ja. Spannend.
Und ich finde, das ist halt ein cooles, Beispiel, was einfach deutlich macht, dass eben dieser Fortschritt einfach eine riesen breite Masse an Menschen befähigt, etwas zu tun, zu dem sie vorher nicht imstande waren, weil sie die Ressourcen nicht hatten, die Skills nicht hatten, oder vielleicht auch das Geld nicht hatten, um eben überhaupt darüber nachzudenken, sowas zu tun. Also nicht jeder konnte einfach sagen, ich mache jetzt einen Film, ich bin Filmemacher. Viele Menschen sind kreativ, aber nicht viele haben, ne, was es halt braucht, um da hinzukommen. Und jetzt 3 Schritte weitergedacht, wenn dieses Prinzip von, naja, du erschaffst Modelle und teilst diese und verbesserst diese, und die basieren darauf, dass du etwas kreierst, was in der Lage ist, quasi Dinge zu tun, von denen wir eigentlich nur gedacht haben, dass Menschen was können.
Also Einzigartiges zu erschaffen.
Einzigartiges zu erschaffen, irgendwie auf Basis von Worten irgendwas zu kreieren. Dann denke ich mir, naja, wie schwierig muss es sein, aus einem Gespräch Informationsfetzen rauszuziehen und sagen, das könnte eine Aufgabe sein. Das könnte wichtig sein, sich daran zu erinnern. Also quasi eine Art automatisches Transkript laufen zu lassen, was einfach nur meine Worte quasi erstmal zu Text macht und dann quasi drüber läuft und sich die Frage stellt, was sind typische Patterns für eine Aufgabe? Und was sind so Dinge, an die man sich typischerweise erinnern sollte? Dass es eben klug genug ist, aus einem Kontext zu sagen, das ist etwas, das sollte ich mal in die Erinnerungs-App packen. Und automatisch sagt, ich erinnere diese Person in 5 Stunden daran, weil ich das aus dem Kontext irgendwie rauslesen konnte. Also die Fantasie dafür, dass sowas möglich sein muss, es muss, glaube ich, also für mich ist es sowas, wo ich denke, naja, wenn es wichtig genug ist, irgendwer wird sich damit beschäftigen und in 3-4 Jahren haben wir sowas. Das heißt, die Welt, wie ich sie mir von morgen vorstelle, wäre, ich fange an zu arbeiten, starte mein Transcript-Ding, AI, was im Parallel mitläuft. Ich rede, ich bin in einem Meeting, wir unterhalten uns und ich sage, ja stimmt, werde ich auf jeden Fall bis heute Abend hinkriegen und ich stimme dir zu, wir sollten das auf jeden Fall sicherstellen, dass das irgendwie erfüllt ist, bla bla bla. Task kreiert, Erinnerung in 3 Minuten, weil ich brauche 5 Stunden, weil ich muss das ja heute Abend abliefern. Also so stelle ich mir das halt vor und das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, es ist nicht creepy, dass ich es, also schon ein bisschen creepy, aber es wäre okay. Ein bisschen creepy, aber, aber das würde mich wieder an diesem Second-Brain-Gedanken irgendwie interessieren, da nochmal nochmal neu drüber nachzudenken, wenn eben die, ich sag mal, diese ganzen AI-Modelle auch Teil dieses Konstruktes plötzlich werden, weil dieses ständige, ich tippe selber was ein, ich bestimme, wann es wichtig ist und ich gucke halt rein, das Modell ist halt ausgelutscht. Das ist quasi, das hat seinen Peak erreicht und ich glaube, diese AI-Modelle wären die nächstlogische Evolutionsstufe, wo man dann sagt, ja, aus dem, was ich sage und das, was ich tue über Tag, merkt sich das Ding halt die Sachen und dann macht es wieder Spaß. Weil dann könnte es auch sowas sein wie, hey, hör mal mit, ich höre jetzt einen Podcast, lausch mal mit. Ah, okay, ich lausche jetzt mit. Und dann könnte ich auch zwischendurch sagen, wow, das fand ich spannend, speichere das mal ab. Und dann nimmt es eben die letzten 20 Minuten des Podcasts und macht daraus irgendwie ein Transkript oder so, worauf ich dann später zugreifen kann. Dann wird für mich das da wieder ein Schuh draus und dann bin ich wieder Freund vom Second Brain Movement. Weil es ein langer Bogen nicht gespannt hat, aber ich glaube, das, ja.
Nee, aber klar. Und ich finde, du hast es eigentlich sehr schön nochmal dargestellt, warum es dann doch vielleicht, was auf den ersten Blick für mich halt so klang wie, ja, und wir haben auch bald, wie heißt das, Holodeck von Star Trek so ungefähr, ne? Also was erstmal super, super weit weg klingt. Aber wenn man halt überlegt, ich finde, da ploppen so ganz viele Gedanken im Kopf, wenn du davon erzählst, so nach dem Motto, du zum Beispiel sowas wie Siri halt in gut, also quasi ein Ding, das gerätübergreifend funktioniert, weil ich finde das dann cool, wenn du sagst, okay, ich schreibe eine Nachricht, das kriegt ja das Gerät mit, also das Handy, so, jetzt machen wir den Podcast hier am MacBook, so. Das heißt, auch das kann das quasi mitkriegen. Ja. Also das heißt, solange du in diesem Ökosystem, sag ich mal, bleibst zum Beispiel, könnte man sich jetzt ja vorstellen, wenn Siri halt mal gut wäre, dann könnte man halt sagen, okay, so, genau diese Funktion könntest du ja erfüllen, so das Handy zusammenzutragen mit, wir kriegen es ja, ich freue mich zum Beispiel ja auch immer über diese Fähigkeit, dass ich am Handy mir ein Passwort kopieren kann und das dann eins zu eins hier einfügen kann, so. Und das sind ja genau diese Übergänge, wo man die auch nutzen kann, nach dem Motto, nutze die Informationen, die ich auf meinem Handy eingetippt habe und erinnere mich dann auch an meinem PC dran, damit ich auf dem Weg zum Schulgebäude mir das schon mal reinschreiben kann und gleich, wenn ich meinen Laptop aufmache, poppt es auf, weil es halt irgendwie schlau ist, weil es es irgendwie hinkriegt, dass ich jetzt in der Schule bin. Und ich finde, dadurch, dass das ja schon in einer gewissen Form so gerade existiert, ist es gar nicht so super unrealistisch, sich zu überlegen, okay, jetzt muss das einfach noch besser connecten. Man merkt ja schon so Anfänge davon, dass man dann irgendwie Vorschläge in der Mail bekommt, soll ich eine Erinnerung für heute Abend machen und so. Ne? Also wir sind ja schon so ganz Babyschritten quasi da auf dem Weg hin. Und besonders halt dieses auch von Sprache, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, also 2 Punkte, erstmal dieser produktive Part, so nach dem Motto, wenn ich mit Chiara telefoniere und sage, ja, wir müssen auf jeden Fall noch einkaufen gehen für heute Abend, irgendwie brauchen wir noch Blattspinat, whatever. So, dass dann das direkt funktioniert, wenn ich auflege, kommt so, hey, du hast im Telefonat das und das erwähnt, sollen wir es hinzufügen? Ja, nein. Am Anfang vielleicht erstmal. Und irgendwann ist halt selber checkt, so, ne? Also jetzt wäre so ein bisschen realistischer denken. Und das finde ich halt schon mal cool und ist ja gar nicht, finde ich, also und kann man sich gut vorstellen. Und zweitens wollte ich noch einen Punkt sagen, der geht so ein bisschen davon weg, aber geht hin zu dem, was wir gerade gesagt haben, mit Hintergründen erstellen und so aus Worten quasi Bilder kreieren und Videos kreieren. Also wie cool wäre das, wenn ich mein Pen and Paper schreibe hier für die Bio-Buddies und so und ich kann über diese Geschichte, über diese, keine Ahnung, 10 Seiten dann, kann ich das drüber laufen lassen und der packt mir quasi Figuren, Bilder, Landschaften, wenn ich von einer alten Hütte schreibe, Bilder und so. Und ich kann das quasi während des Abenteuers nebenbei am PC so ein bisschen mitlaufen lassen.
Irgendwie. Oder während ihr das spielt, machst du so einen Beamer an, im Hintergrund läuft so dieses einfach nur so ein begleitendes Video mit ein bisschen Musik, was einfach perfekt zu der Geschichte passt.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein super Special Interest Case, aber das kann man sich ja zu jedem Buch vorstellen. Also angenommen, du nimmst jetzt Harry Potter, so, ne? Und die Kinder, keine Ahnung, können also live irgendwie sich das noch irgendwie so ein bisschen Hogwarts sehen, wenn sie darüber lesen. Na klar, kann man jetzt sagen, das dämmt die Fantasie ein und man soll sich das selber vorstellen. Ja, man muss es ja nicht immer machen, aber die Option, das zu haben, dass man quasi die Fantasie von etwas anderem anzapfen kann und in dem Fall von diesem Modell in dem Fall, finde ich irgendwie einen spannenden Gedanken.
Finde ich irgendwie ganz cool. Mir hilft das immer, also dieses ganze, okay, warum denken wir jetzt drüber nach? Also was habe ich jetzt davon, wenn ich mir das vorstelle, was vielleicht in ein paar Jahren kommt und so weiter? Für mich ist das immer interessant, weil wenn du zum Beispiel einfach mal die letzten paar Wochen mit dem iPhone-Release jetzt nimmst oder mit dem neuen iPad, was released wurde, ne, wo die Leute sagen, was? Wozu brauche ich das? Hat jetzt ein M2-Chip, das iPad, das ist komplett nutzlos, was bringt mir das? Ne? Das ist eh schon Overkill von der Performance her. Was
und die Software hängt eigentlich hinterher, ja.
Komplett. Und dann nimmst du als iPhone, die Leute fragen sich, warum soll ich mir ein neues iPhone kaufen? Und dann sagt Apple hat in den letzten Jahren nichts mehr gemacht. Und mein Punkt ist dann, ja, weil die müssten jetzt hingehen und sagen, wir abstrahieren mal zwei Dinge. Wenn du mal so ein Standard so ein Betriebssystem nimmst, wie es heute funktioniert, ist das ein ordnerbasiertes Konstrukt. Du hast halt.
Selbst bei Apple, ja. Ne? Man denkt, es ist schon weniger ordnerbasiert quasi. Also Windows denkt man, aber ist es ja nicht.
Aber das Grundprinzip ist, du hast Programme, du hast ein, sag mal, ganz abstrakt einfach gesagt, du hast einen Riesenordner, der wird gestartet, das ist das Betriebssystem, und dann werden einfach immer weiter Ordner erstellt mit Dateien. Und dann gibt es noch Anknüpfungen ans Internet und da sind einfach andere Ordner mit Dateien. Und eigentlich reden wir über Ordnerkonstrukte. So. Und eigentlich müsste man hingehen und sagen, okay, warte mal, zwischen diesem Unterordner, dem allerersten Ordner und den ganzen Mini-Ordnern, haben wir so eine Schicht dazwischen, die wir reinfügen.
Das BIOS.
Genau, das ist quasi nach dem Motto, ja genau, das ist eine Art, wie so eine Art Siri-Konstrukt, was halt eben meinetwegen auch lokal auf dem Gerät läuft, also gar nicht zum Internet connected ist, aber halt in der Lage ist, eben diese Ordner zu orchestrieren und Dateien so auf der Grundebene zu orchestrieren, weil eben es mithören kann und mitsehen kann, was auf allen Ordnern passiert. Und wenn man das ausspricht, klingt das total gruselig, weil das wäre wie das Auge Saurons. Aber solange das auf deinem Gerät only passiert, wäre es halt super cool. Und ich glaube,
wenn du es willst, also du könntest ja auch immer sagen, ich schalte es aus oder willst, whatever, ne? Oder du holst ein Handy ohne das im Zweifel. Ja.
Exakt, aber ich glaube, das ist halt das, worauf jetzt gerade, was diese ganze aktuelle Zeit so ewig lang wirken lässt, so nach dem Motto, es passiert ja nichts Neues. Die iPads können nichts Neues, die iPhones können nichts, alles ist langweilig, es ist vorbei. Und ich denke mir halt, ja, es ist gerade so eine Art
Moratorium, so eine Übergangsphase.
So ein Moratorium, so eine. Und es sind so zwei Dinge. Auf der einen Seite, die Chips werden immer besser, aber sind auch noch nicht da, weil damit du das alles lokal laufen kannst, lassen kannst, brauchst du halt auch vielleicht den M5 oder den M12, keine Ahnung.
Und oder den Akku, der effizienter ist.
Oder das, genau. Und du brauchst halt eben diese Modelle, die jetzt quasi auf Wochenebene immer besser werden. Und du siehst halt, wie sich das beschleunigt. Und das ist die Frage, okay, wie lange braucht es, bis die Modelle alle gut genug sind? Und bis du eben die Hardware hast, die das eben verarbeiten kann? Und für mich ist irgendwie klar, naja, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Jahren, wann auch immer, werden wir an einem Punkt sein, wo Geräte zum so starken Begleiter werden, dass du eben jedes Gespräch, jeden Podcast, jedes Video, alles, was du irgendwie tust, was mit dir zu tun hat, wo du deine Stimme benutzt, wo du irgendwie Gestik, Mimik benutzt, was auch immer, wo eben das quasi Teil der Experience wird, die das Gerät irgendwie besonders macht. Und daraus und dann darüber hast du immer noch deine Erinnerungs-App. Die sieht vielleicht genauso aus in 10 Jahren wie heute, nur eben, dass der Input-Parameter eben nicht mehr deine Tastatur ist oder dein Daumen, sondern eben das, was du in einem anderen Kontext einfach von dir gibst und diese Ebene dazwischen. Die interpretiert das, strukturiert das, platziert das am richtigen Ort und stellt alles für dich ein, was du wissen musst oder was du selber auch getan hättest, ohne dass du deinen Daumen aber bemühen musst. Also es ist so, als würde es neben dir stehen wie ein guter Assistent, der die ganze Zeit zuhört und so Notizen macht und sagt, hey, ich wollte dich daran erinnern, du hast es vorhin erwähnt, so hier, bevor du es vergisst, ich kenne dich gut genug, du vergisst das eh.
So. Lass das Badewasser jetzt ein, so. Ja. Weil deine Pizza kommt gleich und du willst Pizza in der Badewanne essen.
Der Klassiker.
Ja. Nur, dass man sich nicht schämen muss, weil es ist quasi kein fremder Mensch.
Das kann ja niemand mithören, das ist ja lokal auf deinem Gerät. Genau.
Ja. Ich merke, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe im Sinne von, ich kann mich daran erinnern, was ich sagen wollte.
Ist auch okay zu sagen, ich kann gerade nicht. Wir reden nächstes Mal darüber.
Wir waren. Sag nochmal ganz kurz, so, das wird besser, genau, Modelle werden besser.
Hardware wird besser, Chips werden besser und irgendwann.
Genau, also da wollte ich auf jeden Fall schon mal zu sagen, ich glaube, was ich halt so viel cooler fände gerade, wenn wir gerade in der Zeit wären, wo wir quasi an so einem ultra krassen Modellgerät, also wie so Konzeptautos, so, da gibt's ja immer so habe ich mich nie für interessiert, aber es gibt ja so krasse Mercedes-Autos, die quasi so nie existieren werden.
Ja.
Und die wahrscheinlich den Stand, wenn man den so haben wollte, von in 15 Jahren irgendwie gefühlt oder 10 Jahren, sage ich mal, so widerspiegeln, was man sich so vorstellt. Und ich fände es so spannend, wenn wir bei einem Handy, sage ich mal, oder bei einem PC softwaremäßig das mal simulieren könnten. So nach dem Motto. So eine
Art Prototyp oder irgendwas.
Genau, wir haben so ein todes hochgespecktes Handy hier gerade, das einfach so niemals existieren würde, weil dieses Handy kostet 100.000 Euro in der Herstellung. Also wenn man es kaufen würde, würde es 100.000 Euro kosten, was sich niemand leisten würde. Aber auf dem laufen die Softwarevorstellungen der Zukunft. Und hier könnt ihr sehen, worauf wir hinarbeiten.
Ja, ja.
Jetzt fehlt uns nur noch die Rechenpower. Wir müssen jetzt die Chips besser kriegen, wir müssen den Strom besser hinkriegen und so, weil wenn wir das jetzt machen würden, würde das Handy, das du jetzt gerade in der Hand hast, innerhalb von 30 Sekunden leer sein. So ein bisschen diese Quantencomputer-Dings, wo man so denkt, ach krass, das ist irgendwie 100.000 Mal schneller und es funktioniert irgendwie ganz anders. Ich verstehe das alles nicht, aber es macht Spaß, sich da reinzuträumen. Und ich finde, das würde dieses Hardware-Loch, sage ich mal, so ein bisschen nicht erträglicher machen, als wäre es jetzt ein großes Problem, aber ich fände es spannend, wenn man so ein Prototypen-Software-Gerät quasi hätte, das uns das quasi zeigt, was so geht. Weil vorstellen kann man sich ja irgendwie alles. Aha. Aber um so zu sehen, wo sind wir da auf dem Weg eigentlich gerade hin? Und so könnte das wirklich sein, finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz coole Vorstellung.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das würde so, soll ich sagen, zu viel Druck kreieren. Ich meine, das Schöne ist ja, dass halt bei diesen gerade so im Google und Apple als Unternehmen, die haben jetzt mehr oder weniger nur sich so als Konkurrenten. Das heißt, die müssen gar nicht so sehr, also es läuft ja, die Leute, also es wäre halt so, das ist halt, das finde ich so schade, aber ich glaube, das ist jetzt auch, wie soll ich sagen, nicht mehr, also man hat ja mal gedacht, so diese ganzen Tech-Konzerne sind unumstößlich, so die sind so krass und diese Netzwerkeffekte, die haben und Ende. So einmal groß, immer groß. Ich glaube, das ist nicht wahr und ich glaube, das wird sich auch die nächsten Jahre nochmal zeigen, weil du merken wirst, es wird quasi ein neues Apple geben oder ein neues Google. Vielleicht sind es auch Apple und Google, aber wir werden sehen.
Die dann kaufen es dann im Zweifel, ist ja auch egal, darum geht es ja nicht, aber es kommt aus dem Kleinen, meinst du, ne?
Genau, die haben jetzt irgendwer, der halt sagt, hey, guck mal, ich habe diese Technologie genommen, ich habe dieses Zukunftsding gebaut, es ist jetzt möglich, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber in 2-3 Jahren und ich gehe damit auf den Markt und mal gucken, ob die Leute es geil finden. Und ich glaube, dadurch, dass es so eine Riesenchance ist, eben einfach nur, wenn du mal Apple und Google nimmst und sagst, hey, ich kann die ersetzen, weil ich was Besseres habe. Ich glaube, da wird es so viel Konkurrenzdruck geben, dass die einfach sagen werden, hey, fuck man, entweder ziehen wir jetzt nach oder wir lassen den einen oder anderen da irgendwie uns die Kunden wegnehmen. Weil, das einfach so viel besser wäre, weil du jetzt in der Sackgasse steckst. Es wird einfach gerade nicht wirklich besser. Es ist einfach so, ja.
Absolut. Ja. Die Größe macht ja auch träge. Also wenn man jetzt überlegt, so, ne, jetzt irgendwie hat man ja, haben die so ein Konzern ja anscheinend irgendwie das Gefühl, oder vielleicht mussten sie es auch, so dieses, wir bauen jetzt dann vielleicht doch ein Apple Car und wir machen jetzt das und wir versuchen halt breit zu werden, wir versuchen es irgendwie ganz breit aufzustellen. Und es klingt für mich nur natürlich, wenn ich an gestern Abend denke, Breitensport und Spitzensport, ne? Ja, du deckst einmal die Breite ab und einmal die Spitze. Und ich glaube, dass diese Konzerne im Zweifel ja gar kein großes Interesse haben, gerade super Special Interest, das alles nach vorne zu treiben in irgendeiner Form. Das merkt man ja auch so, das iPhone Pro und jetzt die Apple Watch Ultra ist ja immer noch super, super basic im Vergleich zu den für den, also jetzt zum Beispiel mit dem Tauchen vergleichst und jetzt sagst, okay, irgendwie, keine Ahnung, so eine Tauchuhr von vor 10 Jahren ist quasi fortschrittlicher fürs Tauchen als die Apple Watch Ultra. Aber die soll ja auch einfach für eine viel breitere Masse und viel mehr verschiedene Dinge quasi bieten. Und deswegen, finde ich, kann man sich das sehr gut vorstellen, dass dann so irgendwer kommt und sagt, okay, so wie bei Social Media damals auch, ne, wir hatten irgendwie dann Facebook und so, und das war irgendwie dann so groß, so, und dann kam halt irgendwann dann Snapchat, so, weil die gesagt haben, hey, wir sind irgendwie auch ein soziales Netzwerk, wir bieten so ein Special Feature, deswegen kommt alle zu uns, auf einmal ist alle hingegangen und Facebook ist auf einmal tot, wo man dann dachte, ja, die sind, also, tot, aber, ne, du weißt nicht, ne, und die waren halt riesig und haben halt dafür die breite Masse abgedeckt, und man kann sich, finde ich, gut vorstellen, dass es dann irgendwann jetzt jemanden gibt, der dann irgendeinen Chip baut oder vielleicht, oder sowas, den, wo die Richter, also wie soll ich sagen, der gar nicht vergleichbar ist, sage ich mal, einfach mit denen, was man jetzt so kennt, weil es ist auch außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber ich kann mir vorstellen, oder den Akku auf einmal baut, der irgendwie eine Leistung liefert, der die von jetzt irgendwie verzwanzigfacht aus irgendeinem Grund, den man sich vielleicht noch nicht vorstellen kann, und der baut dann einfach ein Billo-Handy da drum, das aber irgendwie gut funktioniert mit dem einfachsten Android-System oder so, und auf einmal wollen die Leute dieses Handy haben, weil es hält einfach irgendwie 2 Wochen und bietet nach, sag ich mal, immer noch alles Coole, was es so gibt. Und ich finde, das kann man sich gut vorstellen, weswegen dann da diese großen Unternehmen so ein bisschen zumindest vors Schienbein getreten werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann aufkaufen oder dass die halt irgendwie parallel existieren, dann irgendwie erstmal so Special Interest und die breite Masse und dann muss man halt sehen, was passiert. Aber ich verstehe den Gedanken mit, es ist nicht so, es muss alles ja langweilig sein und träge bleiben, weil diese beiden Riesen da oben sind, sondern ich glaube, dass da ein Nährboden übrig bleibt für viele coole Ideen, die sich irgendwie entwickeln können.
Ja, ja, also es gibt eine Firma, die heißt Humane, ich weiß nicht, ob ich schon mal von erzählt habe, die wurde gegründet von den Leuten, die, ich glaube, das iPhone, das iPad und sämtliche anderen Services bei Apple designt haben. Also es sind so eine Gruppe von ehemaligen Apple-Mitarbeitern, die gesagt haben, hey, uns geht das jetzt langsam. Die haben jetzt auch für nächstes Jahr angekündigt, quasi genau das zu machen. Die gehen jetzt hin und bauen quasi ein Gerät, was AI-first ist. Also was quasi von den Designprinzipien so designt ist, dass du eben in Interaktion mit diesen Modellen trittst, dieser Intelligenz. Du hast
keine Tastatur mehr so ungefähr vielleicht?
Oder niemand sowas. Weiß, wie es aussehen
könnte,
wird. Ja, genau, es könnte sowas sein wie eine Uhr, eine Watch. Könnte aber auch das Format haben wie ein Handy. Ich weiß es nicht, aber das finde ich zum Beispiel super spannend zu sehen, weil die eben genau dieses Grundprinzip nach vorne gestellt haben. Die haben gesagt, hey, wir glauben, dieses ganze aufs Handy starren ist halt eben eine Übergangszeit. Und Handys sind eigentlich nicht die beste Variante, um zu interagieren mit Software. So. Und ich bin gespannt, was da kommt. Ich kann mir vorstellen, dass da nochmal so ein bisschen der Druck erhöht wird auf alle, weil die sich das Konzept einfach quasi zu Herzen genommen haben und gesagt, okay, wir stecken jetzt Geld rein, investieren da rein, wir gucken, was da rauskommt. Und ich freue mich da so ein bisschen drauf, weil ich glaube, dann werden auch diese ganzen Präsentationen wieder spannend. Weil die letzten Jahre war es endlos langweilig. Wenn du irgendeine Google Keynote anguckst, ist so cool. Nice, ja. Danke für nix. Oder von Apple.
Ja, das ist ja schon ein Witz, wenn ich mich darüber freue, dass in der Erinnerungs-App man mittlerweile nach Tagen sortieren kann. So. Weißt du, das ist das Highlight der letzten Apple-Keynote für mich gewesen. Ja. Dass man denkt so, es ist für meinen Use-Case mega geil, aber ja, ich verstehe, dass das nicht das große Highlight für die Menschheit ist.
Eben. Und ich hoffe eben, dass demnächst wieder Highlights für die Menschheit kommen. Eben getrieben aus all dem, was wir jetzt gerade so besprochen haben. Ja. Eben aus diesen Modellen, die immer günstiger werden zu produzieren. Aus der Chip-Weiterentwicklung, dass man dann merkt, okay, wow. Es kann auch ein kleiner Würfel sein, der du dir in die Hosentasche steckst. So, es muss kein Display haben, es muss vielleicht nur ein Mikrofon haben, whatever. I don't know.
Ja, weil man muss wirklich auch echt festhalten, es ist schon, also das Ding ist irgendwie hart, aber es ist schon lächerlich traurig eigentlich, wie schlecht Siri, Alexa und Co. sich alle irgendwie entwickelt haben. Ja, also klar. Ich weiß, ich glaube, als wir den Podcast vor mittlerweile 3 Jahren und ein bisschen was, glaube ich, gestartet haben, ne, dann war irgendwie so Alexa und so, war dann irgendwie in der Küche und man dachte so, ey, geil, wenn das irgendwie jetzt der Anfang ist und jetzt jedes Jahr das so ein bisschen cooler wird. Und also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu anspruchsvoll und so, aber ich habe das Gefühl, ich bin eher überdrüssig geworden, weil es einfach so langsam und so schlecht ist und die einfach mich damit verloren haben. Also auch die ganze Smart-Home-Kram, dass man so denkt, ja, ich weiß, warum Schalter einfach geil ist. So, ich finde natürlich auch ganz nett.
Sehr gut,
genau. So, dadurch, dass wir kein Lichtschalter neben dem Bett haben, ist es halt ganz geil, das Licht im Bett ausmachen zu können. Tada! So, aber dafür brauchst du kein Siri, whatever, sondern hast du halt einen Knopf auf dem Handy, so cool. Ja, ja. Aber, oder dass man sagen kann in der Küche beim Kochen, hey, füge das zur Einkaufsliste hinzu. Ne, wenn das quasi das höchste der Gefühle der KI auf unserem Handy sozusagen ist, oder des Sprachassistenten, muss man ja irgendwie so sagen, auf unserem Handy, dann merkt man ja auch, dass diese ganze Sprachassistentennummer entweder viel komplexer ist, als man sich vorgestellt hat, so, oder als ich mir vorgestellt habe vielleicht, oder dass man da auch relativ früh gemerkt hat, so wie wir das angegangen sind, so wird das nicht geiler werden, so wird das nicht funktionieren. Wir müssen, das lassen wir jetzt erstmal so, dann haben die Leute was zum Rumspielen. Wir müssen dahinter arbeiten, dass das besser wird. Ja. Und dann können wir irgendwann anfangen, auch, also dass quasi, dass die Oberfläche, die Menschen sehen, wieder besser wird. Aber wir müssen erstmal den Maschinenraum quasi cooler machen.
Ja. Ja.
Das stelle ich mir gerade irgendwie vor. Oder wir gehen halt ganz weg von diesen Sprachassistenten, weil man gemerkt hat, das ist irgendwie einfach nicht besonders praktisch, sondern wir müssen irgendwie diesen Schritt überspringen. Um, bevor wir ihn richtig geil machen, machen wir eben mehr das, was du jetzt gerade was du gerade lange skizziert hast, weil man einfach gemerkt hat, das ist 10-mal effizienter. Wir müssen es nicht in irgendwie jede Sprache übersetzen und keine Ahnung, irgendwie, vielleicht kann man das einfach alles einfacher machen. Keine Ahnung, aber ich finde, das ist so ein Beispiel von, wo ich auch da saß und dachte, geil, wenn das mit diesem Tempo jetzt weitergeht, das kann irgendwie eine geile Zukunft werden. Und jetzt ist man so an dem Punkt, wo man merkt, so, ja, eigentlich sind wir gerade in diesem Punkt der Zukunft und das ist irgendwie nicht so richtig geil geworden, sondern eher, man ist überdrüssig und lame. Oder Google Glasses und so, ne, wo man, oder hier, wie hieß denn das, war das Microsoft Lens? Nee, was war denn die Lens? War das auch Google? Google Lens?
Es gibt Google Lens, aber das ist halt nur eine Kamera-App, glaube ich.
Ach nee, stimmt, das waren nur die Dings.
HoloLens noch?
Ich glaube. Die habe ich im Kopf. Und so, ne, oder jetzt die AR-Brille, die irgendwie, wo jetzt immer bei jeder Keynote spekuliert, ob Apple die rausbringt, so. Ja, finde ich irgendwie alles spannend und finde ich cool, mir mal anzugucken. Aber ich finde, man merkt irgendwie einfach gerade, dass dieser Hardware-Punkt oder VR, dass die irgendwie alle so ein bisschen stagnieren. Und ich glaube, wir sind in so einem Art Hardware-Loch auf allen Bereichen und irgendwie würde mich wahrscheinlich nur irgendwas wegflashen, wenn wir einfach richtig coole Software oder Rechenprozesse irgendwie dahinter kriegen, die mich halt immer wieder richtig wegflashen. Ja. So.
Ich glaube schon, dass die Richtung, die richtig, also ich glaube, zum Beispiel Facebook wettet ja ganz, ganz krass auf AR und so. Mhm. Die haben auch recht. Es wird, also gerade AR und VR, aber gerade AR wird auf jeden Fall das Ding sein, weil es ist einfach, stell dir ein Leben vor, wo du nicht ständig irgendwas in der Hand hast. Das ist einfach
ja,
viel geiler. Also
bei AR bin ich voll dabei, ja, das glaube ich auch.
Aber das Problem ist, dass alles, was wir an Software haben, in AR einfach scheiße ist, weil du immer noch, weil alles darauf ausgelegt ist, dass du mit deinen Daumen das Ganze steuerst und Sprache ist auch nicht immer das Richtige. Und das heißt, irgendwie der Kontext muss das Steuerungselement werden für das. Und dafür brauchst du eben eine ganz andere, wie du gesagt hast, Infrastruktur hinter den Kulissen. Und ich hatte auch das Gefühl, man ist so von, oh, wir können irgendwas, nämlich Sprache, in Befehle, lass uns das zu einem Produkt machen, ausschlachten und dann haben wir jetzt alle Alexa bekommen. So. Aber Ende, weil die Infrastruktur hat nur für diesen Use Case gereicht. So. Und jetzt, ja, ne, genau. Jetzt gefühlt, und ich glaube, es hat jetzt auch lange gedauert, bis sie eben die Infrastruktur für die Infrastruktur gebaut wurde. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo jetzt eben dieser die Übergangsphase ist, von wegen, wie gesagt, Chips sind ready, Rechenpower ist ready, Skills sind ready, Datenmengen sind ready, jetzt entstehen die Modelle und jetzt braucht man genug Modelle, um dann zu sagen, wir haben die Infrastruktur da und jetzt lasst uns wiederum Apps drauf entwickeln und dann auch Devices dafür entwickeln. Und ich glaube, man hat eben gedacht, ja, die können ja schon Siri, also können die auch den Rest. Und dann wird festgestellt, das ist ja viel komplexer, als wir gedacht haben. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt diese Nachholarbeit, die hinter den Kulissen läuft. Und deswegen bin ich wiederum optimistisch für Veränderung, weil ich glaube, eben die Infrastruktur für die Infrastruktur ist da und jetzt kommen die ganzen Modelle. Und wenn die Modelle einigermaßen da sind, dann kommt eben das nächste Device. So. Ich glaube, das ist die Kette.
Ich habe noch zwei Mini-Punkte. Also einmal wollte ich gleich noch kurz von dem EMS erzählen, 5 Minuten. Mhm. Und jetzt davor aber noch mal ein Gedanken dazu, was du gerade gesagt hast. Merkt man schon in der Blase, in der Tech-Blase, dass da eine Bewegung hin ist oder dass das realistisch ist? Weil wenn wir da so drüber sprechen, dann finde ich, ist es nicht so fernliegend, sich vorzustellen, dass es ein Modell gibt, das Modelle baut, also quasi die selbst kreierende KI, also klar. Also nach dem Motto, weil es ist ja total, wie soll ich sagen, es wäre ja total rückschrittlich und es wäre nicht dem Zeitgeist entsprechend und dem, was Maschinen können, wenn man sagen würde, ich brauche jetzt einen Menschen, der DALI baut und das einfach in 18 verschiedene Varianten für Video, für Bild und so weiter. Ich finde, es ist nichts, wenn wir jetzt so darüber sprechen und einmal so in dieser Thematik drin sind, ist es ja nicht so fernliegend, sich vorzustellen, dass man einen Code schreibt, der dann wiederum die ganz verschiedenen, ganz viel verschiedene Bild, sag ich mal, Erstellungsalgorithmen schreibt. Gibt sowas? Weil das ist ja schon, das stelle ich mir irgendwie witzig vor.
Ich glaube.
Oder will man das schaffen? Will man da hin?
Ja, ist das gar nicht ein Ziel? Unumstößlich, weil im Grunde genommen baust du quasi, also würdest du dann die Software-Ingenieure quasi
sparen. Das dachte ich mir nämlich gerade, weil das ist ja wieder ein Kostenpunkt, den du dann quasi sparst, ne?
Ich glaube, das, was am greifbarsten ist, weil ich glaube, was ich glaube ich zu abstrakt ist, um sich das irgendwie vorzustellen, ist, wenn du dir vorstellst, auf einmal irgend so eine Serverfarm irgendwo auf einem Stück Feld fängt an, irgendwie sowas zu machen, ohne dass es einen Trigger gibt. Also,
ja, genau, ne? das verstehe ich. Dann sind wir bei Terminator so ein bisschen, auf einmal kommt der Tag X und auf einmal macht sie sich selbstständig. Sondern ich dachte eher, dass ein Typ hingeht und sagt, hier, das ist mein Grundbau, den gebe ich dir jetzt, liebe Serverfarm. Yeah. Und daraus reproduzierst du jetzt mal verschiedene Iterationen und die können dann selber wieder irgendwas.
Ja, yeah, genau. Bauen, also das wird tatsächlich, das funktioniert gut, glaube ich, in allem, was Videospiele sind und alles, was irgendwie
Content. Das sind doch prozedural generierte Level quasi. Wenn du jetzt bei Diablo quasi hingehst und du gehst in Level, sind die ja immer unterschiedlich.
Ja. Und das Schöne an Spielen ist halt, dass du bei Spielen immer zwei Dinge hast. Du hast A, Regeln, du hast Grenzen.
Mhm.
Und du hast also limitiertes Optionsspektrum und du hast klare Erfolgsindikatoren. Mhm. Spiele wie Diablo zustände, deine Lebensanzeige oder dein Level. Das heißt, da hast du quasi, kannst du ganz klar sagen, in diesem Kontext, liebe Maschine oder liebes Modell, in diesem Kontext versuchst du,
tupp dich aus.
Darfst du, das Level darf nie null sein, sonst hast du versagt und Die Lebensanzeige darf 0 sein, das Level muss maximal sein, welches 100 ist. Das ist dein Object, da musst du hin. Und dann kannst du quasi sagen, Modell kann nichts außer irgendwie Pfeil hoch, runter und dann Enter drücken. Keine Ahnung, was das Spiel ist. Also kann halt diese Standard, die ganze Spielsequenz Inputs. Irgendwie. Und dann lässt du es einfach immer laufen, guckst, du startest quasi mit zwei simplen Modellen. Das Bessere davon kämpft gegen sich, also spielt quasi das Spiel nochmal und dann spielt es immer weiter und das ganz schnell simuliert weiter, bis es halt irgendwann das Spiel beherrscht. Und das hat man ja auch schon bewiesen, dass das funktioniert.
Schach und Co. und so weiter.
Wo es halt irgendwie spannend wird, ist halt in dem Kontext der unendlichen Optionen der echten Welt. Deswegen meine ich halt, wenn du dir da vorstellst, du hast ein Amazon-Rechenzentrum, was jetzt auf einmal quasi das Modell beinhaltet und dann sagst du, tu was. Also da wird es irgendwie zu abstrakt, weil es könnte irgendwie alles tun und nichts tun. Und da kommen auch die ganzen Horrorszenarien her. So nach dem
wahrscheinlich Motto, ein Nazi-Bot werden auf Twitter.
Wahrscheinlich. aber ich glaube, wenn du dir das jetzt vorstellst in einem einfachen Kontext, dass du sagst, du hast halt einen Roboter, der halt in einem Kontext einer Wohnung sich zum Beispiel bewegt. Und dass du dann sagst, naja, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe und du musst dich selber dazu befähigen, ein Modell zu entwickeln, was es dir hilft, diese Aufgabe zu lösen.
So ganz mal Beispiel, korrigier mich, so nach dem Motto, angenommen, wir gehen jetzt von so einem humanoiden kleinen Roboterchen aus, so nach dem Motto gibst du einen Input, der weiß, was Boden ist und die Aufgabe ist, der Boden soll immer frei sein. Genau. Und das heißt, der wird dann hingehen und sagen, wenn jetzt meine Schuhe auf den Boden stellen, stellt er das im besten Fall ins Regal. Am Anfang stellt er das vielleicht auf den Tisch und dann würde man ihm im Zweifel irgendwann sagen, nee, das ist auch nicht gut. Ja, oder er wird es merken, weil die auf einmal am nächsten Tag nicht mehr da stehen und ich die in den Regal gehe. Dann sagt er, Schuhe stehen eigentlich im Regal und deswegen packe ich die auch ins Regal. Ja. So könnte man sich's vorstellen.
Genau,
so
und da würde man vielleicht sagen, okay, es gibt so ein paar vorausgesetzte, importierte Modelle, die du schon in dir trägst, sowas wie, dass du nicht hinfällst. Also die Fähigkeit zu gehen, die hast du schon zum Beispiel, die Fähigkeit zu greifen und so weiter. Und dann du brauchst jetzt ein Modell, was eben in der Lage ist, einen Befehl von jemand anderem quasi in eine Tatsache so umzusetzen, dass die Person dir am Ende sagt, gut gemacht oder was auch immer. Typisches Lernen letztendlich. Und
Gewitter?
Ich glaube, es gewittert
krass. Oder Paparazzi.
Wahrscheinlich Paparazzi. Aber egal.
Jetzt gerade geblitzt.
Gerade erschrocken. Naja, jedenfalls, und dann kannst du dann entweder sagen, ja gut, wir gehen jetzt in den echten Raum und du greifst das jetzt oder du simulierst einen Raum in der virtuellen Welt und lässt dort eben Simulationen laufen, es gewittert, bis du irgendwann mal sagst, ja, diese Simulation war erfolgreich, weil du ganz klar wie in einem Computerspiel gesagt hast, du hast einen Indikator für Erfolg und der wird erfüllt und dann kannst du so ein Modell trainieren, was eben immer besser wird und quasi möglichst effizient auch die Aufgabe dann umsetzt und nicht halt erstmal auf den Tisch und dann auf den Stuhl und dann ins Regal, sondern wo du sagst, hey, ja, Regal war so gedacht, weil du lernst jetzt das Konzept von einem Regal, das ist ein Aufbewahrungsort für Schuhe und Schuhe können da rein. Und so kannst du das halt eben simulieren und dann theoretisch dann auch sagen, Modell schreibt sich von alleine, mehr oder weniger. Ja.
Verstehe. Ja, ich glaube, mein erster Gedanke war dieses im Freien Generieren, das ist halt irgendwie unrealistisch, also das ist einfach ein bisschen abstrakt, also das kann ich, also ist schwer vorstellbar, es ist so ein bisschen wie, wenn man versucht selber zu verstehen, wie sein Gehirn funktioniert, also
ja, aber du kannst zum Beispiel sagen, du hast so einen humanoiden Roboter und du kannst ihn so fest einprogrammieren, wäre die Aufgabe, da ein Akku darf nie ausgehen. Und dann sagst du, go. und dann wird es irgendwie hingehen und sagt, ich brauche irgendwie eine Stromquelle. Und dann sucht es sie sich, stöpselt sich ein und dann erfüllt, dann bleibt es halt sitzen.
Ja.
Bis irgendwann die Stromquelle nicht mehr liefert. Und dann geht es wieder weiter. Und so hättest du quasi ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie durch einen simplen Befehl unendlich viele potenzielle Interaktionen ausgelöst werden. Weil es könnte ja sagen, dass es keine Stromquelle findet. Also bricht es in ein Haus ein oder in die Lagerhalle. Oder es fragt jemanden und sagt, hey, ich suche eine Stromquelle. Wo kann ich eine Stromquelle finden? Also so kannst du dir vorstellen, wie einfach ein unendlicher Optionsraum geöffnet wird. Für eine simple Aufgabe wie, ja, sieh zu, dass du nicht dein Akku nicht leer geht.
Ja, und ich glaube, ungreifbar für mich wird es halt eben auf Code-Ebene. Also wenn man sich jetzt nicht als, ich glaube, es macht es immer einfacher, wenn man sich so humanoide, also auf Roboterbasis quasi vorstellt. Aber wenn man jetzt versucht, sich das auf Code-Basis, also einfach in der Serverfarm vorzustellen, verstehe ich, warum du gesagt hast, ja, das ist irgendwie schwierig.
Weil da ist es halt so, okay, was ist dein Input? Also was weißt du überhaupt als Serverfarm? Ich kenne ganz Wikipedia und all deine Chats. Okay, ja, okay, was heißt das? Also, ich glaube, das muss man irgendwann muss man anfangen, da in Szenarien oder in Beispiel zu denken, glaube ich, weil es sonst einfach zu.
Ja.
Wo fängst du an?
Ja, es ist so wie ans Universum oder was weiß ich
nicht. Ja, so.
Ach ja, ja, spannend, ey.
Aber du hast für dich entschieden, du hast gesagt, EMS ist für dich keine Option.
Nee, kein nicht mehr in meinem unendlichen Optionsspielraum mehr. Nee, ach, also ich habe es ja am Anfang erzählt, dass ich mich da so ein bisschen dann reinquatschen lassen habe und auf einmal dann irgendwie in einem Jahresvertrag hing.
Ja,
und der Klassiker, man kann halt nicht Nein sagen. Und jetzt mal dachte ich, ich habe mir gestern nicht davon erzählt, weil irgendwie, keine Ahnung, ich finde es einfach ein bisschen unangenehm. Weiß ich auch nicht, ja. Also, auf der einen Seite, ich habe jetzt viel gelernt darüber. Also, und ich dachte vielleicht, falls Leute das sich irgendwie mal überlegen. Also, sportwissenschaftlich ist es natürlich ein absolutes Werbeclaim zu sagen, ne, mit 20 Minuten Sport ersetzt du, also einmal die Woche 20 Minuten da Sport zu machen, ersetzt deinen Sportbedarf für die Woche. Dann ist natürlich immer die Frage, was ist dein Ziel?
Was willst Sportbedarf, du erreichen?
Ne? Genau, was ist dein Sportbedarf und so weiter und so fort. Aber die Werbeclaims sind halt oft so, Sixpack, kein Problem. Also nicht, dass es mein Anreiz gewesen wäre, dahin zu gehen. Oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Rückenschmerzen mehr, dann und dann.
Ja,
und
so. Ja, okay.
Also ich will jetzt nicht dazu beurteilen, dass es vielleicht auch irgendwie manchen Leuten hilft, aber ich glaube, es wird mit vielen Allgemeinaussagen da Werbung gemacht, um potenzielle Kunden erstmal zu bekommen. Und ich glaube, das erfüllt es nicht. So, um es mal einfach ganz subjektiv zu sagen. Ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Studie zugeschrieben, aber meine Privaterfahrung. Ich glaube, ich habe relativ viel Sport schon in meinem Leben gemacht und ich glaube, ich bringe eine gewisse Grundsportlichkeit mit und habe ein gewisses Verständnis davon, weil ich seit 15 Jahren selber Trainer bin und so weiter und so fort. Man muss auf dem einen sagen, dieses Personal Training Gedanke ist irgendwie ganz cool. Du hast eine Person, die einem zu zwei Leute quasi da trainiert. Das ist irgendwie nett. Du wirst direkt betreut, das ist irgendwie cool. Du gibst dir mehr Mühe, weil du hast jemanden vor dir und du hältst dich mit dem und denkst dir, hey cool, ich mache das, wie die Person das sagt und ich kann meinen Kopf ausschalten und so, ist fein. Ich glaube, aber mehr als das wird es im Zweifel auch nicht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es ein gutes, okayes Muskelreiztraining ist in irgendeiner Form. Also ich hatte auf jeden Fall immer, wenn ich da hart trainiert habe, so ungefähr, hatte ich 3-4 Tage harten Muskelkater. Nur wissen wir mittlerweile ja auch sportphysiologisch, Muskelkater ist nicht zwingend Indiz für Muskelwachstum in irgendeiner Form oder für besonders effektives Training, sondern von diesem Gedanken sind wir weg. Das hatten wir früher im Kraftraum mit 14, dachten wir uns, ja, je mehr Muskelkater ich habe, desto krasser werde ich irgendwann. Naja, so ist es halt irgendwie nicht zwingend. Ne? Das heißt einfach nur, dass es ungewohnte Reize quasi sind. Und das ist halt klar, weil das ist halt kein Reiz, den der Körper irgendwie kennt, Stromstöße zu kriegen, so ungefähr.
Nicht jeder Körper jedenfalls. Also.
Genau. Man muss dazu, um das jetzt so ein bisschen dann weiter aufzubauen, erstmal persönliche Ebene zu sagen, okay, ich glaube, ich bin dadurch jetzt nicht eine krassere Maschine geworden. Ich glaube, ich habe keinen signifikanten Muskelzuwachs bekommen, Fettverlust nicht in irgendeiner Signifikanz und so weiter und so fort. Was ich mir aber vorstellen kann, ohne da jetzt irgendwie besonders, wie gesagt, empirisch das einschätzen zu können, ich glaube, es ist ein gutes Reha-Programm in irgendeiner Form, ein gutes Zusatzprogramm, ein gutes Aufbauprogramm im Sinne von, du hast Knieprobleme und du willst gezielt deine Oberschenkel- und Wadenmuskulatur in irgendeiner Form ansteuern und die trainieren, damit du ein stabileres Knie wieder bekommst, ohne dass du gefährliche Einbeinsprünge machst oder dass du Pistol Squats machst, keine Ahnung. So, ne? Also ohne dass quasi dich irgendwelchen Gefahren auszusetzen, die dir im freien Training quasi so passieren würden. Das ist ein sehr kontrollierter Rahmen. Du kannst es sehr gezielt ansteuern. Du kannst den Puls sehr gezielt machen. Du kannst die einzelnen Übungen abstimmen, wie instabil du sein möchtest und so weiter und so fort. Ich glaube, dafür ist gut. Deswegen auch so dieses Rückending. Du kannst sehr gezielt einzelne Partien des Rückens ansteuern, was sie ja sonst bei so, sag ich mal, freien Übungen wie so Superman oder was auch immer, den Krabbelkäfer, irgendwelche Rückenübungen, die man so im Freien machen kann, jetzt ohne Maschinen und mit Maschinen auch nicht so gezielt, würde ich jetzt als Laie im Fitnessstudio sagen, kannst du sehr gezielt sagen, okay, ich will jetzt besonders irgendwie ein bisschen unterhalb des oberen Rückens will ich jetzt ein bisschen mehr Impuls sozusagen haben.
Ja,
und ich kann mir vorstellen, dass das was macht, so, dass das einfach irgendwie den Rücken in irgendeiner Form stärkt an Muskelstellen, die du sonst halt nicht so einfach erreichst, so. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt ein Jahr gemacht und ich bin nicht signifikant maschiniger geworden, würde ich jetzt so einschätzen. Was aber, glaube ich, viele, die anfangen, was ich so mitbekommen habe, ich habe ja oft auch neben anderen Leuten trainiert, so zu zweit quasi. Und ich glaube, viele sind da hingegangen und dachten sich so, ja, ich werde jetzt hier eine richtige Maschine, ich werde jetzt hier richtig krass. Mit 20 Minuten Training die Woche werde ich jetzt hier richtig geil. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen naiv zu denken. Also alles, was wir in der Sportwissenschaft sagen, wissen, widerspricht dem. So, da geht's halt klar darum, so und so viel Wiederholungen die Woche braucht eine Muskelgruppe oder der einzelne Muskel, um überhaupt zu wachsen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob Markus Rühl das auch so sieht, aber ich glaube schon. Und
Markus Rühl sagt immer, egal.
Ja, so, ne, also es ist, die Frage ist auch, was ist es? Ist es Maximalkrafttraining? Nee. Ist es irgendwie Kraftausdauer? Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Form. Ist es vielleicht sogar eher im Ausdauerbereich? Je nachdem wahrscheinlich. Also das ist so dieser sportliche Aspekt.
Mhm. Hm.
Also ich würde mir das, also ich fand es jetzt wie gesagt für mich dieses Jahr sogar eigentlich ganz cool, weil es hat quasi den Zweck erfüllt im Sinne von, ich mache Leichtathletik, Volleyball, Yoga, so, und das sind alles Sportarten, die jetzt nicht sonderlich Krafttraining bedeuten in irgendeiner Form, so, ne? Aber die davon profitieren, Krafttraining zu machen. Und jetzt super subjektiver Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass mein Schlag im Volleyball ein bisschen kräftiger geworden ist. Mhm. Liegt das jetzt aber daran, dass ich ein Jahr lang das Zeug gemacht habe? Oder liegt es das daran, dass ich ein Jahr lang länger Volleyball gespielt habe? So. Oder mal, keine Ahnung, davor einen Tag mehr Liegestütz gemacht habe. Whatever. So, ne? Also, das, du kannst es nicht darauf zurückführen in irgendeiner Form. Also, ich habe auf jeden Fall keine negativen Folgen gehabt.
Okay.
Aber die Knieschmerzen, sage ich mal, die ich zum Beispiel beim Yoga habe, bei bestimmten Übungen, habe ich immer noch. Also, es ist nicht, als hätte es mir da jetzt irgendwie ein Wehwehchen geheilt. Habe ich auch nicht erwartet, aber hat es auch nicht getan. Also, ich würde tatsächlich sagen, ich bin eigentlich an dem gleichen Punkt wie vor einem Jahr. Natürlich weiß ich aber nicht, wo ich jetzt mit 31 ja mittlerweile wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte.
Ja,
vielleicht hat es
ja
auch genau dafür gesorgt, dass ich während jetzt Corona und whatever so ein bisschen eben diese ganz gute Grundfitness beibehalten habe. So, das kann natürlich sein. Deswegen, das kann man, das ist halt schwierig irgendwie, das macht es ja so schwierig, dann solche Unternehmen zu kritisieren. Wo ich aber sehr gut kritisieren kann, ist in der Form, dass man halt nicht daran gehen darf mit dem Gedanken, dass das alles ausgebildete, krasse A-Lizenz, Fitness, wie heißt das, Personal Trainer sind in irgendeiner Form, sondern ohne das jetzt, ohne das Böse zu meinen, ich habe da den Großteil der Zeit mit Leuten trainiert, die gerade am Berufskolleg angefangen haben, ihre Fitnesskaufmann-Lehre zu machen. Das heißt, im Zweifel hatten die gar keine Erfahrung mit Sport oder sind halt selber ins Fitnessstudio gegangen. Zum Beispiel einer, der, also da war auch eine harte Fluktuation, weil das einfach ein Auszubildender Job ist, der halt relativ zeitintensiv ist. Und das habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten. Und die meinten immer, ja, ich verdiene zu schlecht, als dass ich das hier weitermachen würde. Da mache ich lieber irgendwas anderes so. Das heißt, die haben da immer so ein Plakat hängen rechts von sich. Und da kommen, glaube ich, irgendwie alle, ja, einmal im Quartal oder alles halbe Jahr, neue 20 Übungen. Und im Zweifel hast du jemanden da, der mit dir genau das halt durchgeht, guckt dann so nach jeder Übung da drauf so, ja, jetzt machen wir mal die Arme so und machen so. Ich denke mir so, ja, Bruder, was willst du mir erzählen? Ich mache seit 15 Jahren jetzt die Leichtathletik, im Winter mache ich mit denen Zirkeltraining.
Ja.
Also, ich will mich nicht besser darstellen, als ich will, aber hundertprozentig könnte ich dieses Training besser leiten, als jeder, der mit mir da das Training gemacht hat. Und das klingt ein bisschen fies, aber ist halt so. Und das heißt, da sind halt viele Leute, die halt eher so 50, 60 sind, jetzt sage ich mal Leute, die da trainieren, weil die sich das im Zweifel auch leisten können und auch die Zeit nicht haben und so, sage ich mal, im anderen Sport zu machen. Und die haben dann damit super unerfahrenen Trainerinnen und Trainern zu tun, die im Zweifel dir ein nettes Gespräch liefern und dir das Gefühl geben, du hast jetzt 20 Minuten richtig hartes Training gemacht, weil du diesen harten Muskelkater hast. Aber eigentlich ist da vielleicht nicht so viel bei rumgekommen. Das heißt, ich habe für mich da so das Fazit gezogen, also Betrügerverein wäre das falsche Wort, aber es werden dir Versprechungen gemacht, es wird mit quasi Bildern gearbeitet, die dir etwas verkaufen, was, wenn du dich nicht ein bisschen mit Sport und der Materie beschäftigst, wo die Zielgruppe wahrscheinlich relativ hoch ist, weil Leute, die halt viel Sport machen, machen das halt nicht, damit Erwartungen hingehen, die im Zweifel enttäuscht werden und die nicht funktionieren so in der Form. Weil ich hatte zum Beispiel auch zwei, drei Mal jetzt ein Training mit jemandem, wo man das Gefühl hat, okay, der ist super im Sport, der ist super fit und der hat Plan von Sport. Und mit dem war das gleich ein ganz anderes Training. Mit dem war das sogar richtig cool. So.
Ja, ja.
Aber trotzdem sind es halt einfach Stabi-Übungen. Das ist halt einfach, ne, so, keine Ahnung, du simulierst halt quasi einen Latzug und hast halt dann quasi den Strom auf dem Bizeps und am Rücken und so weiter und so fort. Ja, also du kannst auch in Fitnessstudio gehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, sagen wir mal, so 20 Minuten ersetzen dann vielleicht so eine anderthalbstündige Fitnessstudio-Session.
Ja, ja.
Ja, wenn du einmal die Woche anderthalb Stunden ins Fitnessstudio gehst, Ganzkörpertraining machst, ist die Frage, wie super effektiv das ist. Also klar, es ist besser als gar nichts, das muss man immer dazu sagen, auf jeden Fall. Aber für den Preis Und für das, was es eben verspricht, finde ich, fühlt es sich einfach falsch an, weil es eben dann zu viel, auch diese Vertragskonstruktion und so. Und man merkt einfach, also ich habe dann auch mal so einen Blick ins Büro geworfen, man merkt halt auch ganz klar, so dieses, unser Mitgliederziel, diesen Monat ist 1000 Mitglieder, komme was wolle und verrückte Versprechungen und so weiter. Wo man so merkt, ich finde, das wirkt dann immer schon, als wäre das ein ungesundes System in sich. Also wenn man so, ne? Also wenn man merkt, die Leute, wie so Handyverträge, man merkt, oder Sky Go oder whatever, man merkt, die sind eigentlich zu teuer, können nicht konkurrieren, wenn sie einfach ehrlich wären, würde keiner das machen.
Ja,
deswegen müssen wir mit quasi sich so ein bisschen komischen Mitteln arbeiten, die halt natürlich legal sind und die moralisch auch gar nicht so verwerflich sind, aber die halt mit Leuten, die nicht so viel Peil haben, in Zweifel spielen. Und das finde ich irgendwie eine unangenehme Nummer. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte da total nette Gespräche, habe lustige Einblicke in Welten bekommen, die ich sonst so nie gehabt hätte. Und das ist irgendwie ganz spannend. Aber ja, macht das nicht. So, steckt das Geld in coole andere Sachen und fertig ist so. Und ich, zum Beispiel, für mich war es jetzt immer cool, weil ich samstags morgens dann um 10 quasi immer so in den Schackstart bin. Ich habe davor Unterricht geplant.
Ja,
danach ging mein Tag dann quasi los. Und den Slot möchte ich mir jetzt gerne irgendwie anders besetzen, ob das jetzt durch einen coolen Spaziergang ist oder keine Ahnung was. Oder ob das dann in Zweifel irgendwie mal wirklich ist, okay, man geht dann ins Fitnessstudio, I don't know. Da habe ich ja schon häufig probiert und habe gemerkt, das ist einfach nicht so meins.
Ja.
Aber mal gucken, wie ich das irgendwie setzen kann. Weil grundsätzlich finde ich es cool, in meinem ganzen Sportkreislauf irgendwas Muskeltraining-mäßiges drin zu haben, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dass ich in meinen Sportarten besser werde. Ob das jetzt faktisch so ist, wie gesagt, weiß man nicht. Aber fürs Gefühl finde ich es irgendwie ganz cool. Aber das würde ich gerne anders und irgendwie realer sozusagen haben, als da, wo man halt auch die Steigerung sieht. So nach dem Motto, wenn ich weiß, im Fitnessstudio, ich mache jetzt 3 Wochen lang, das hatte ich ja mal, als ich in der Schule einen geilen Stundenplan hatte, habe ich ja gemerkt, cool, 3 Wochen lang 40 Kilo, mehr ging nicht. So, jetzt machst du 5 Kilo drauf und das funktioniert auf einmal auch. Da merkst du einfach viel direkter, es passieren Dinge. Mm. So, weil der Spiegel lügt immer. Also der Spiegel ist halt einfach super fies. Der funktioniert nicht, weil wir unser Selbstbild, wenn wir uns im Spiegel sehen, bis wir da wirklich eine Veränderung sehen, ist, glaube ich, einfach super schwer und wir bilden uns Dinge ein und wir sind da viel zu subjektiv und Wunschvorstellungen und whatever. Aber so Gewichtssteigerung und so, die lügen halt nicht. Und das Gefühl von, ich kann meine Arme nicht mehr heben, so, die sind halt dann da. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach der ehrlichere Sport, wenn man es so möchte. Weil es ist ja vergleichbar mit dem Fitnessstudio. Damit muss man es einfach vergleichen. Und das so als kleines Fazit vielleicht.
Ja, wenn ich all das höre, was du gesagt hast, sind mir 2 Dinge hängen geblieben. Unabhängig, um das auf das Geschäftsmodell einzugehen, weil ich stimme dir dazu, wenn jemand so krass irgendwie versucht, Leute an ein Produkt zu halten, ist meistens irgendwas nicht so geil. Aber diese Latt-Übung ist mir hängen geblieben. Mhm. Wenn ich quasi den Latzug simuliere, dann simuliere ich ja nur einen Teil davon. Weil Teil davon ist auch die Kraft, die du brauchst, um dich selbst zu halten und alles. Das heißt, für mich klingt diese Übung wie die Isolation der Isolation. Auch so ein Latzug ist halt isolierte Übung zu gewissen Grad. Und dann hast du nochmal die Isolierung, weil die Arme ja quasi die Griffkraft der Hände gar nicht und der Unterarme gar nicht so richtig nutzt oder nur teilweise. Und es ist so,
da könnte man rechtfertigen, dafür, dass aber ja trotzdem der ganze Körper quasi unter Strom ist. Das heißt, du bist trotzdem dann in die Beine angespannt, was du beim klassischen Latzug vielleicht nicht so zwingend wärst. Ne? Also deswegen,
aber auch das ist kein,
aber trotzdem,
ich sagen, das ist so ein bisschen so ein künstliches Konstrukt.
Genau. Weil
wann hast du diese Situation im Sport, im Alltag und so weiter. Und ich würde auch sagen, es klingt für mich alles nach, wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst und du den Arsch nicht hochkriegst und du jemanden brauchst, der dich babysittet für 20 Minuten, dann okay, cool, vielleicht, weil das ist, glaube ich, der Wert ist, dass jemand dich, also dass das Portemonnaie dich dahin zwingt, weil du es so teuer bezahlt hast und die andere Person dich da durchpeitscht ist, als Moralinstanz, als Coach, aber alles andere findet im echten Leben irgendwie cooler statt, sei es jetzt irgendeine Ballsportart oder du gehst laufen oder du gehst ins Fitnessstudio, aber all die Dinge werden wahrscheinlich gleichen oder besseren Effekt auf deine Gesamtfitness haben, zu weniger Preis und nicht so künstlich im Sinne der Isolation, wenn man das so sagen möchte.
Ja, und ich glaube, es gibt Gründe, warum die Studienlage einfach super unklar ist, wenn du es googelst und so. Ist einfach super wenig. Es gibt einfach wenig Forschung dazu in irgendeiner Form. Und ich hatte am Anfang noch so ein bisschen das Gefühl, cool, wenn da, also zum Beispiel war einer noch da, die sind auch alle gewechselt und man merkt so, die Leute bewerben sich weg und so weiter. Also, ne, du merkst auch einfach, so. der auch ein cooler Typ war und der auch im Fitnessstudio viel war. Und mit dem konnte ich mich auch dann über verschiedene Übungen so unterhalten. So, ach, guck mal, wenn du irgendwie den Arsch so ein bisschen mehr rausstreckst, ach, hast du da mehr, spürst du da mehr und so. Also da hat man sich spannend über Übungen quasi unterhalten, was mir auch Mehrwert geboten hat in irgendeiner Form, was ich halt cool fand, was so ein Trainer ja bieten kann für mich jetzt. Und das habe ich aber danach nie wieder quasi gehabt. Und ich glaube, das habe ich für mich jetzt gelernt, dass ich das halt wieder, das war mir aber schon klar, dass ich das halt voll cool finde, mit jemandem einen gewissen Sport zu machen, der einfach mehr Expertise als ich darin hat. Aha, so, weil bei mir ist ja ganz viel Erfahrungswissen, unendlich viel. So, meine ganze Leichtathletik-Karriere besteht aus Erfahrungswissen sozusagen in der Form. Und deswegen mag ich ja Yoga so gerne, weil dann jemand da ist, der zumindest in irgendeiner Form einen Peil hat. Nur auch da merke ich ja immer wieder, dass es, ach ja, also ich finde das so schade zu merken, dass viele Leute so Trainerjobs, Trainerscheine in irgendeiner Form haben gemacht. Also ich glaube, dass da eine Zeit lang irgendwie eine Goldgrube gewittert wurde oder ja, klar, so, dass man klar. so, dass man, dass es, glaube ich, ein super attraktiver Ausbildungsberuf ist in irgendeiner Form oder dass man sagt, okay, ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Studium, ich mache einfach eine Trainerlizenz, ich bin eine Maschine und ich mache diese Fortbildung für die Trainerlizenzen und dann gebe ich halt Personal Training und verdiene damit super viel Geld. Aber da ist häufig, wenn ich mich mit so Leuten unterhalte, super wenig Substanz hinter. Und das finde ich irgendwie schade, weil das finde ich einen coolen Mehrwert von so einem Personal Trainer oder generell von einem Trainer. Und den habe ich leider selten. Und das finde ich halt cool, mal wieder so richtig schön zu haben. Das finde ich irgendwie spannend.
Ja. Kann ich verstehen. Total. Ja. Auch da würde ich einfach immer danach schauen, was will ich erreichen? Hat die andere Person das vor mir auch schon erreicht? Sagt die Worte, vertrau der Person, die das, was du haben willst, hat. Wenn es der dicke Bizeps ist, dann geh zu Markus. So, dann, er wird schon wissen, was er tut. So versus dem Trainer A-Lizenz-Mensch, der jetzt irgendwie aussieht wie der letzte Lauch, weil so meistens ist es dann doch, wer es selbst schon mal geschafft hat, kann dir wenigstens die Richtung irgendwie klar sagen, auch wenn es die einzelnen Schritte nicht perfekt irgendwie, weiß ich nicht, perfekt nach Lehrbuch sind. Aber du kommst halt an dein Ziel. So, und wenn du abnehmen willst, dann hältst du jemanden hin, der halt abgenommen hat in seinem Leben schon mal im besten Fall. Ja.
Genau, das könnte man, glaube ich, auf eine Sichtweise sagen. Und andere Sichtweise könnte man auch sagen, oder der andere, sag ich mal, der lauchige A-Lizenz-Trainer, überzeugt dich halt mit krassen Fakten, also mit krassem Wissen. Also so nach dem Motto, das ist halt wirklich ein Wissenschaftler in irgendeiner Form.
Das ist so, als würdest du in die Bibliothek gehen und ein Buch lesen.
Ja, ne? Das finde ich cool. Also das wäre für mich cool, weil ich mir halt dann, weil ich gerne, weil ich habe das Gefühl, ich kenne viele Übungen, ich habe quasi alles so gefühlt gesehen. Aber wenn mir jemand dazu dann noch die spannenden Infos geben kann und sich ein Buch lesen muss, das fände ich halt cool. So, das fände ich halt auch spannend. Also deswegen würde für mich auch dieser andere Typ quasi einen gewissen Reiz bieten. Genau. Also nur nur für mich jetzt als jemand, der relativ viel Sporterfahrung, sag ich mal, so sozusagen hat, würde mich auch irgendwie interessieren. Ja. Ja. Aber das als kleines Fazit. Und jetzt muss ich gucken, wie ich mir diesen Samstagsslot blocke. Mal gucken, ob ich das mir nicht auch hier machen muss, weil wir Montag wahrscheinlich die Zu- oder Absage für die Wohnung kriegen. Und dann ist ja die Frage, wo ist dann der nächste
EMS-Kurs?
Wo ist der nächste EMS-Kurs? Vielleicht gehe ich dann zum Hot-Yoga, weiß ich nicht.
Mal gucken. Sehr cool, ich bin gespannt. Sag Bescheid, wie es ausgeht.
Mach ich.
Alright, so. Das Gewitter kommt näher, ich muss jetzt flüchten, ich muss jetzt meine Stecker ziehen, sonst sterbe ich gleich.
Okay, dann müssen wir dem Roboter sagen, jetzt keinen Strom ziehen.
Jetzt keinen Strom ziehen.
Alrighty. Schöne Woche. Peace out.
Peace out.